Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 531. Heute mit dem Rückblick auf die erste Nacht von WrestleMania 39. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Ja, hallo und welcome to WrestleMania, glaube ich, hieß es immer in der Vergangenheit. Ich glaube, diesmal auch wieder.
Ja, die Stimmung ist da. Man hat auch gemerkt im Vorfeld, sowohl bei euch da draußen als auch bei unserem Team, Markus, es herrscht WrestleMania-Feeling, oder?
Absolut. Also war eine super Show und ja, also man hat es ja gemerkt, die Leute sind heiß drauf. Auch wir merken es ja auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, auch am Discord und so. Also die Leute haben Bock drauf, die Leute machen Stimmung.
Erstmal die Frage natürlich, weil du warst ja auch derjenige, du warst ja so fleißig und hast dir unter anderem so einen Streamplan und Showplan aufgestellt und hast uns das rumgeschickt, damit wir auch alle wissen, wann welche Shows laufen. Was hast du dir bis jetzt noch angeschaut? Weil WrestleMania ist ja nicht nur WrestleMania an sich, sondern da gibt es ja noch viel, viel mehr drumherum.
Ja, tatsächlich weniger, als ich bisher wollte. Also ich habe gesehen die Ring of Honor Show, ich habe gesehen die NXT Show, ich habe gesehen Bloodsport vom GCW-Wochenende. Ich glaube, ich habe zwei so GCW-Shows, die allererste, und ich glaube vorgestern, die habe ich so nebenbei mitlaufen lassen. Ich hab noch ein bisschen nachholt, ein bisschen was von der Hall of Fame auch gesehen. Ich möchte aber auf jeden Fall mir noch die Impact New Japan Show anschauen. Ich muss mir noch die WrestleCon Super Show ansehen. Joey Janela Spring Break habe ich auch die Ergebnisse gelesen, die klangen auch sehr gut. Also ich habe das Zeugs jetzt alles, sage ich mal, auf Stream rumliegen und muss jetzt die Zeit finden, in der Woche zumindest mir so ein bisschen die Gusto-Stückchen rauszupicken. Aber das, was ich bisher gesehen habe, also auch Ring of Honor Show, die werden wir noch ein bisschen später reviewen, die war ausgezeichnet. NXT hat mir auch ganz gut gefallen gestern. Also im Moment auf jeden Fall eine tolle Zeit, um Wrestling-Fan zu sein und auch da ein bisschen so in die ganze Wrestling-Welt hineinzuschnuppern.
Ja, bei mir, ich habe es ja schon angesprochen, war es ein bisschen weniger. Ich bin momentan beruflich sehr eingespannt, deswegen kommt ja auch die Review erst am Dienstag hier zu WrestleMania Tag 2 und nicht so wie sonst am Montag, weil ich einfach tagsüber keine Zeit gehabt habe unter der Woche. Deswegen ist auch ein bisschen bei mir was liegen geblieben. Also ich habe bis jetzt geschaut, klar, SmackDown Hall of Fame, Ehrensache, gehört natürlich auch im Hinblick auf WrestleMania dazu. NXT habe ich mir gestern Abend angeschaut, Ring of Honor habe ich reingeschaut, aber ich wollte auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Impact Cross New Japan's Pro Wrestling wollte ich mir auf jeden Fall geben und dann mal schauen, was mein Terminplan noch so hergibt. Ring of Honor, das hast du gerade schon angesprochen, werden wir natürlich auch noch reviewen für Patreon und Steady, genau wie wir es mit NXT machen werden. Deswegen, das werde ich mich auch noch anschauen. Da habe ich auch Lust drauf. Ich habe gestern Abend stand ich vor der Wahl Ring of Honor, NXT, Ring of Honor, NXT und dann, weil meine Freundin zwangsweise mitgeschaut hat, habe ich gesagt, komm, NXT, sie kennt Ilja Dragunov und so, da ist sie dann schon mal vielleicht ein bisschen freudiger als ein Johnny Gargano-Fan. Dann haben wir gesagt, komm, schauen wir, NXT hat dann gepasst. Nee, und damit würde ich sagen, steigen wir dann auch gleich ein. WrestleMania 39, erstmal ein Dankeschön an alle da draußen, die so fleißig bei uns bei Instagram vorbeischauen, liken, kommentieren. Da ist ja richtig was los. Der Kai, der Instagramt sich ja gerade die Finger wund und schickt euch da Fotos in den Stories und kommentiert und macht und tut. Also schön, dass das so gut bei euch ankommt. Wir haben auch gemerkt, dass da wirklich ein reger Zulauf entstanden ist. Also wir haben die 1000, haben wir jetzt inzwischen locker geknackt. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu den 1100 Followern da inzwischen. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr da so mit dabei seid und auch so ja, schöne Nachrichten einfach schickt. Also ich habe das Gefühl, ihr habt da alle Spaß dran, was der Kai macht. Und den werden wir heute übrigens auch noch hören. Also der hat mir dann auch noch wirklich frisch nach der Show, kaum dass wir wieder bei sich im Airbnb angekommen sind, hat er mir noch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Knapp 10 Minuten. Und die gibt's dann am Ende des Podcasts. Also wenn Markus und ich unser Fazit gemacht haben, dann gibt's nochmal von Kai den Vor-Ort-Rundown sozusagen. Danach melden Markus und ich uns nochmal kurz wieder und sagen Tschüss sozusagen und gibt nochmal ein paar Programmhinweise. Aber nur, damit ihr ungefähr wisst, wie hier der Ablauf ist. Ansonsten, Markus, würde ich sagen, legen wir los, oder?
Ja, starten wir mal. Also was haben wir gesehen? Wir hatten mal ein sehr lustiges Intro, auch, glaube ich, mit Kevin Hart.
Yes.
Gibt es ja auch, die ist ja übrigens ein guter Freund von Dwayne Johnson, also zumindest diese The Rock Connection haben wir da schon mal hergestellt. The Rock hat sich auch übrigens im Vorfeld, ich glaube, über Instagram zu Wort gemeldet, hat auch allen Wrestlern, allen Fans viel Spaß gewünscht. War ja auch das Debüt bei NXT von seiner, also das In-Ring-Debüt in der Öffentlichkeit von seiner Tochter. Also zumindest im Herzen war auch The Rock mit dabei. Genau, dann ging es weiter mal mit der klassischen, ja, nicht Hymne, sondern America the Beautiful wurde gesungen von Becky G. Und dann gab schon mal das erste Segment mit dem Miss und Snoop Dogg, die uns mal willkommen geheißen haben im Ring. Also Miss, ja, der Host von diesem Wochenende, hat ein bisschen später auch noch eine kleine Rolle gespielt, dass er das, diese Rolle auch innehatte diesmal.
Genau, das hat er auch ganz gut gemacht. Ich will ganz kurz noch was zu Kevin Hart sagen. Also, das war ja auch so ein bisschen nicht ganz ernst gemeintes Cold Open, was er da gemacht hat, ne, wo er dann ja auch so die Sachen anmoderiert hat. Klar, dann so ein bisschen auf Ernst, ne, mit den Legenden und dann aber auch immer gemeinsam, sag mal, wie hoch ist denn eigentlich das Pyro-Budget für den Laden hier, ne? Das fand ich ein bisschen witzig und noch lustiger finde ich eigentlich so, wir haben ja gerade nach dieser ganzen Oscar-Geschichte Kevin Hart gegen Will Smith, haben wir auch so ein paar Nachrichten ja bekommen mit, hey, wie wär's denn mit einem WrestleMania-Match zwischen den beiden irgendwie, zwischen Will Smith und Kevin Hart. Und da kann ich zumindest sagen, also eine Hälfte war schon mal da. Naja, ansonsten, Stichwort Hollywood ist hier natürlich ganz, ganz wichtig. Ich muss dich erstmal fragen, bevor wir jetzt hier auf das eingehen, was The Miz und Snoop Dogg hier auch betrieben haben. Wie hat dir so die Aufmachung des SoFi Stadiums gefallen? Wir haben eine riesengroße Rampe gehabt, wir haben jede Menge Pyros gehabt, wir haben jede Menge Bildschirme gehabt und so weiter und so fort. Eine Treppe, die runtergeführt hat. Wie gefiel dir das?
Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Treppe ja noch ein bisschen so an die Oscar-Verleihung und roten Teppich und so erinnert. Und ja, also ich meine, die WWE hat ja da wirklich ein gutes Team und auch genug Budget für sowas. SoFi Stadium ist ja, glaube ich, auch ein relativ neues, modernes Stadion. Da kannst du natürlich auch sehr viel mehr mit der Technik machen oder ist vielleicht auch schon ein bisschen mehr vor Ort als teilweise. Wir haben ja WrestleMania auch schon in, ich glaube, Orlando war das damals. Das war ein uraltes Stadion, was auch Leute, die vor Ort waren, gemeint haben, dass das auch von der ganzen Infrastruktur her ziemlich furchtbar war. Aber SoFi ist, glaube ich, sehr neu, sehr modern und das hat man auf jeden Fall auch gesehen, hat mir auch sehr gut gefallen, wie man das Ganze auch präsentiert hat.
Ja, ich mochte das auch. Also ich fand diese, ich mag ja auch diese große Rampe, die dann da zum Ring führt, also dass die Wrestlerinnen und Wrestler da wirklich auch Zeit haben, quasi dich nochmal dem Publikum zu präsentieren. Ich fand auch diese Stufen cool, weil die ja auch nochmal separat mit quasi Filmen bespielt werden konnten. Und zum Beispiel bei Rhea Ripley fand ich das ganz geil mit diesen Ketten, die da so auf den Stufen geschwungen sind. Hat mir echt gut gefallen und Pyro-mäßig, ey, ich bin so gespannt, was die morgen da bei Cody in die Luft ballern. Also crazy. Crazy, crazy, crazy. Naja, ansonsten, du hast gesagt, The Miz, Snoop Dogg machen hier den Aufgalopp, zählen dann auch nochmal die Matches auf, als dann auf Champions zu sprechen kommt, vorher so ein bisschen spaßeshalber, wo Miz dann sagt, ja, wir haben ja viel gemeinsam und zählt dann so ein bisschen die Erfolge auf von beiden. Naja, also er bietet sich immer wieder an, wie er das halt immer so in einer wieseligen Art macht. Aber wir kommen gleich zum ersten Match. Das erste Match war nämlich der Kampf um die WWE US Championship zwischen dem amtierenden Titelträger Austin Theory und John Cena. Austin Theory mit einem großen Entrance und ja, John Cena hier als der Rekordhalter der Make-A-Wish Foundation, auch gleich mit den Kids auf der Bühne. Da ist mir auch so ein bisschen das Herz aufgegangen, Markus. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, oder? Also für die Kinder, das ist doch super geil. Das ist doch ein Moment, den vergessen die nie in ihrem Leben und die bekommen das einfach so mit und das ist doch super cool.
Ja, also das ist, also da muss man generell auch sagen, man kann ja auch Wrestling und Wrestler und alles kritisieren, auch die WWE natürlich sehr stark kritisieren, aber was die in den vergangenen, ich glaube, das ist ja schon eine über 40-jährige Partnerschaft, auch mit der Make-A-Wish Foundation gemacht haben und wie du gesagt hast, also John Cena, natürlich Make-A-Wish und der macht ja auch sehr, sehr viel mehr, auch im Charity-Bereich, was man auch gar nicht so mitbekommt, was auch gar nicht möchte, dass das an die große Glocke gehängt wird. Also das muss man immer wieder schon sehr hochhalten, was da gemacht wird. Und ja, für die Kids ist das natürlich super, hat er noch mit allen jeden noch persönlich begrüßt, abgeklatscht. Also das war auf jeden Fall so der John Cena, wie man ihn kennt und mag, was ein bisschen ungewohnt war, was mich ein bisschen abgelenkt hat vom Match, ist sein schütter werdendes Haar am Hinterkopf. Das hat mich immerhin ein bisschen irritiert, einfach wenn man merkt, okay, auch der John Cena wird nicht jünger. Ja, ansonsten, also ich muss sagen, das war für das, was es war, schon gut. War für mich, muss ich auch sagen, das schwächste Match eigentlich auf der Card. Und es war also ein typisches John Cena-Match. Also Austin Theory hat am Anfang auch mal ziemlich viel austeilen dürfen, hat auch ganz gut ausgesehen. Aber das war für mich echt das Match, das war halt da. Da hatten wir irgendwie den großen John Cena-Moment. Die Leute waren heiß drauf, also die Crowd-Reactions waren gut. Aber das Match selbst, muss ich sagen, hat mich jetzt noch nicht unglaublich vom Hocker gerissen. Weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Nee, also mir ging es ganz genauso. Also ich finde, das war gar nicht mal so das typische John Cena-Match. Ich finde, das ist jetzt so ein Veteran-John Cena-Match, dann vielleicht schon eher, ne? Weil er ja schon sehr stark auch in die Defensive gedrückt worden ist. Gerade auch, weil Austin Theory ja wirklich jede Chance genutzt hat, um zu betrügen. Das fängt ja schon am Anfang an, wo ihm da ins Ohr beißt und kaum, dass dann John Cena zum Ref geht und sagt, ey, der hat mir hier ins Ohr gebissen, in bester Evander Holyfield Mike Tyson-Manier. Dann wird er von hinten attackiert, wird dann gesuplext und so weiter und so fort, kassiert dann auch die klassischen Aktionen von dem Theory hier mit dem Rolling Blockbuster, Rolling Shotgun Dropkick und so. Und dann kaum, dass John Cena wieder versucht zurückzukommen, dann beißt ja Theory ihm wieder in die Hand, nämlich beim STF zum Beispiel. Und das haben wir ja immer wieder. Also ich finde, was ich hier sehr gerne mag, ist halt eben diese Tatsache, Theory verkauft diesen Heel-Charakter einfach sehr, sehr gut. Und John Cena passt da total gut rein, dass er sozusagen jetzt hier diese Veteranenrolle übernimmt, an der sich dann Austin Theory abarbeiten kann. Das hat für mich total gut gepasst. Mich erinnert John Cena inzwischen so vom Körperbau her, man muss ja sagen, der ist ja nicht mehr so im Training, wie er das früher mal gewesen ist. Das sieht man ja auch. Ne? Und ich glaube, er ist auch nicht mehr so oft unter der Höhensonne, wie er es früher mal gewesen ist. Kein Bodyshaming oder so, der wird auch nicht jünger und so, und der hat viele Verpflichtungen, absolut klar. Ich finde, der sieht inzwischen so ein bisschen aus wie der Rocky in späteren Filmen. Also, das meine ich absolut mit ganz viel Respekt, weil A, liebe ich die Rocky-Filme, ich liebe auch Sylvester Stallone, aber das passt auch, finde ich, ganz gut dazu und das passt auch ganz gut zu der Geschichte, die hier erzählt worden ist. Ja, Markus, letztlich ist es ja dann auch die Schurkerei von dem Austin Theory, die dann letztlich dafür sorgt, dass John Cena hier durchkommt, oder? Dass John Cena hier verliert, so meine ich das.
Genau, also wir bekommen am Schluss dann eigentlich so das typische oder bekannte John Cena Finish, also mit dem Suplex zuerst, mit dem Five Knuckle Shuffle, und dann hätte er eigentlich zum EE angesetzt. Da hat Theory dann ein Seil gegriffen, hat sozusagen mit den Füßen auch den Ringrichter, ja eigentlich fast absichtlich kann man sagen, weggekickt. Und Cena dann mit dem STF, da tappt er dann auch sofort aus. Cena glaubt, hurra, ich habe gewonnen. Merkt aber dann, okay, der Referee ist gar nicht da, bekommt dann einen Low Blow und den A-Town Down, heißt glaube ich der Finisher.
Genau.
Ja, hat mich fast ein bisschen gewundert, also wenn man den Super John Cena von früher da im Kopf noch hat, der aus 15 F5s und so weiter ausgekickt hat bei den Matches, jetzt eigentlich nach einem Finisher besiegt. Ich meine, passt natürlich zur Geschichte, Low Blow gab es vorher, aber ich hätte mir zumindest einen Kickout hätte ich mir eigentlich erwartet gehabt. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es dann doch so schnell zu Ende gegangen ist.
Ging mir ganz genauso. Also überraschend klarer Sieg. Klar, war unfair und so, muss man jetzt nicht drüber reden. Aber trotzdem sehr, sehr klar und deutlich, auch in der Matchabfolge hat John Cena höchstens Hope-Spots immer mal wieder bekommen. Und klar, dann am Ende natürlich sein klassisches Comeback, was wir dann eben gesehen haben. Und dann mit dem, was du gerade beschrieben hast. Aber dann doch eben eine sehr deutliche Niederlage, wie ich finde. Und auch in einem nicht besonders langen Match, das darf man ja auch nicht vergessen. Das war jetzt kein 20 Minuten Klassiker, sondern das waren gerade mal laut Wikipedia 11 Minuten 20. Also es war jetzt kein Klassiker, den die beiden hier runtergerissen haben. War es denn für dich ein guter Opener, Markus?
Ja, also ich glaube, der Opener war, es war schon die richtige Wahl, weil du hast einfach mal mit John Cena stark gestartet. Die Leute wollten den sehen, die Leute waren da dahinter, diesen einen Auftritt, den er da hatte, als er ihn ja auch aus dem Theory am Mikro ziemlich zur Sau gemacht hat, das hat schon als Aufbau auch gut gepasst, also mittlerweile ist das glaube ich auch ganz gut, wenn du auch mal so einen großen Namen direkt in den Opener packst, weil die Leute dann einfach schon mal in die ganze Stimmung, also in die ganze Geschichte eingestimmt sind. Und wir haben Austin Theory ja dann auch nachher noch mal kurz gesehen mit einem Backstage-Interview, wo er auch quasi nur mal, das war, hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel gesagt, aber er hat quasi gesagt, okay, jetzt könnt ihr mich sehen quasi oder kannst du mich jetzt sehen. Das heißt, ja, Austin Theory werden wir natürlich weiterhin als US-Champion haben und bin ich auch gespannt, was man da jetzt mit ihm auch weiter für eine Geschichte erzählen wird.
Absolut. Wie gesagt, hier gutes Standing für ihn, also auf jeden Fall. Und John Cena hat hier quasi seinen Job erledigt, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Es ging hier darum, dass er Theory overbringt. Theory ist dadurch als Heel gestärkt aus dieser Position herausgegangen, aus diesem Match herausgegangen und passt. Auch wenn das kein überragendes Match war, das muss man auch ganz klar hier sagen. Also es war jetzt kein Opener, wo wir in 10 Jahren davon reden werden, ach Gott, wie krass war denn damals dieser Kampf? Wir werden vielleicht sagen, weißt du noch, wie Austin Theory damals am Anfang seiner Karriere quasi hier John Cena besiegen durfte. Aber über das Match selber, da werden wir uns nicht mehr groß drüber unterhalten müssen. Danach gab es ein bisschen Werbung, WWE 2K23, Snickers, ShopZone, alles bla bla bla. Und weiter ging es mit dem WrestleMania Showcase-Match der Männer Ricochet und Braun Strowman gegen die Viking Raiders, gegen Alpha Academy, gegen die Street Profits. Und wir haben auch noch Titus O'Neil am Mikrofon. Tja, Markus, ich würde hier mal ganz klar den Stempel Party Catch hier drauf packen, oder? Also da durfte jeder mal springen, da durfte jeder mal seine Aktion zeigen. Ich fand's super unterhaltsam, ich kann es nicht anders sagen, aber es war halt einfach ein wildes Durcheinander, was wir hier gesehen haben.
Ja, genau, also Party-Match trifft es ganz gut, ein bisschen am Spotfest, aber hat mich auf jeden Fall mehr überzeugt. Also ich habe mir das nicht wahnsinnig viel erwartet, war es auch nicht ewig lang, es hat knapp 8,5 Minuten gedauert. Aber die haben schon deutlich mehr gezeigt und zeigen dürfen auch, als ich mir das eigentlich erwartet hätte. Für mich eins der Highlights war natürlich Chad Gable, der ja ein bisschen so diesen Comedy-Charakter immer spielt, da vergisst man halt, der war halt trotzdem ein Weltklasse-Ringer und ist halt auch ein Weltklasse-Athlet, der sich da einfach mal Strowman schnappt und ihm einen KO-Theory-Suplex verpasst, ohne sich dabei wahnsinnig anzustrengen. Also ja, ich habe mir generell, es gab sehr viel. Es gab Moonsaults von den Viking Raiders. Wir hatten einen ganz spektakulären Tower auf Doomspot, wo sie Montez Ford auch noch zu viert hochgehalten haben. Dann hat Ricochet da noch eine Aktion vom Seil gesagt. Ricochet hat so ein bisschen, offenbar auch ein bisschen Wikinger und Commander Matches geschaut in letzter Zeit. Er hat jetzt auch so einen Running the Ropes uns da nach draußen das gemacht. Also es war wirklich ein gutes Match, war sehr unterhaltsam. Ich habe mir, ich sage jetzt mal vielleicht mit Ausnahme von Strowman und vielleicht Otis, habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, ich glaube allerdings alle, ich finde gut, dass diese Leute alle bei der WWE unter Vertrag sind und dort ihr Geld bekommen und auf dieser Bühne sind. Aber ich habe mir das Match angeschaut und habe mir gedacht, ich würde alle von denen eigentlich lieber an diesem Wochenende auf irgendwelchen kleineren Indie-Shows sehen und jedem von denen irgendwie ein 15-20-Minuten-Match gerne geben, weil die alle gut genug sind. Und ja, es war ein Showcase-Match, man wollte die auch entsprechend präsentieren. Aber das sind für mich alles eigentlich Leute, von denen ich, wie gesagt, mit Ausnahme von Strowman, von dem muss ich nicht mehr sehen, als ich es eh schon tue. Aber die anderen würde ich eigentlich gerne häufiger und auch in längeren Matches und ein bisschen in größeren Storylines sehen. Die hätten das eigentlich alle verdient. War eigentlich ein sehr schönes, unterhaltsames Match. Das hat auf jeden Fall die Leute abgeholt und hat, glaube ich, auch live für gute Stimmung gesorgt.
Genau, vielleicht noch ein paar bemerkenswerte Aktionen. Du hast gerade schon die Chaos Theory hier angesprochen, diesen Rolling German Suplex. Das sieht natürlich super beeindruckend aus, gerade von so einem kleineren Mann wie Chad Gable gegen Braun Strowman. Ich fand es auch bemerkenswert, dass die Viking Raiders so eine Phase gehabt haben, wo sie einfach mit Double-Team-Aktionen alles weggebügelt haben, was ihnen da vor die Flinte gekommen ist. Unter anderem mit dem Ragnarok, glaube ich, gegen Ricochet war es. Und auch, was ich sehr mochte, es gab ja den doppelten Strowman Express. Und beim zweiten Mal ist ja Braun Strowman einfach mal von Angelo Dawkins hier umgesäbelt worden.
Genau, der hat die Strowman Train quasi zum Entgleisen gebracht. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, musste ich sehr lachen. Habe ich auch in dem Augenblick nicht so damit gerechnet. Und dann haut er den da einfach um. Passt für mich. Und dann auch das Finish natürlich. Da hat man ja sich so ein bisschen drauf gefreut, nachdem Ricochet hier seine Shooting Stars am laufenden Band zeigt. Shooting Stars nach draußen. Da soll es sie nochmal nach drin geben. Aber Dawkins zieht eben die Knie an. Und dann gibt's auf den Knien liegenden Ricochet noch den From the Heavens von Montez Ford und dann den quasi den Einroller über die Knie hinweg sozusagen. Und die Street Profits gewinnen hier. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich habe gestern Abend noch überlegt, während ich NXT geschaut habe, beziehungsweise nachdem ich SmackDown geschaut habe, habe ich mir gedacht, die haben sich ja so verdächtig mit den Usos angeschaut bei SmackDown. Da dachte ich mir, vielleicht bauen die dann eine Number One Contender-Fehde schon damit auf. Und dann war ich zu faul, mein Tippspiel zu ändern.
Ja, also natürlich wird natürlich auch gut passen, wenn die auch einen Titelshot bekommen würden, also vielleicht auch nur im TV, nicht unbedingt beim Pay-Per-View. Ja, oder es gibt vielleicht, damit die auch was zu tun haben, vielleicht gibt es ja trotzdem eine Fehde gegen die Usos. Würde ich beides nehmen.
Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich habe übrigens unser Tippspiel die ganze Zeit im Auge, weil ich glaube, der Nuno, während wir hier aufnehmen, der schaut gerade WrestleMania und tippt dann die Ergebnisse gerade live ein. Und momentan bin ich einen Punkt vor Kai. Haha! Nimm dies! Kann sich aber alles noch ändern. Aber ich werde es trotzdem feiern. Ich weiß auch, alle gönnen es Kai mehr als mir, aber das ist mir egal. So, Street Profits gewinnt das Ding hier. Super unterhaltsames Match, kann man so machen. Weiter ging es dann mit ein bisschen, ja, Trailer-Action. Es gab Brock gegen Omos nochmal. Es gab dann so ein WWE 2K23-Ding mit der Crew von Up, Up, Down, Down, Xavier Woods, den Brawling Brutes, Liv Morgan. Und dann auch noch einem Kollegen, dessen Namen ich immer vergesse. Ja, da wird so ein bisschen das Match zwischen Logan Paul und Seth Rollins nachgestellt. Gut. Man muss auch das Spiel präsentieren. Bei so einer Gelegenheit, sag ich mal, haben die halt so einen Zusammenschnitt bekommen, haben das ein bisschen kommentiert. Warum auch nicht?
Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du den Leuten sagst, schau, du kannst doch als Logan Paul spielen, weil jeder, der den nicht mag, kann den dann mit Brock Lesnar verprügeln. Also, warum nicht?
Er kann da erstmal die ganzen Stats runterregeln, wenn er man es möchte, genau. ja. Nächstes Match ist dann nämlich auch Logan Paul gegen Seth Rollins. Und Markus, wenn wir bei WrestleMania sind, dann brauchen wir natürlich auch Special Entrances. Und zwar auch Logan Pauls Geburtstag. Und ja, der durfte dann hier einmal mit der Zipline fahren. Ich fand das irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil er halt nicht wie Shawn Michaels damals so irgendwo runtergefahren ist, sondern erstmal auf die Bühne kam und dann ist er da hochgezogen worden. Es hatte für mich sowas von Kindervergnügungspark, ich weiß es nicht.
Ja, also ich muss ja sagen, ich bin seit On Hard 1999 kein großer Fan mehr davon, Wrestler und andere irgendwo an Seilen aufzuhängen und irgendwelche Stunts zu machen. Also man wird sicher daraus gelernt haben und der war sicher auch gesichert, hoffentlich besser.
Ja, konntest ja sehen, dass der an zwei Seilen so hing.
War natürlich ein netter WrestleMania-Entrance. War, wie gesagt, war nicht Shawn Michaels 1996, das stimmt.
Und ja. Ich muss dich aber auch noch fragen, also erstmal, dann haben wir noch das Prime Energy Drink Maskottchen gehabt. Wunderschön, oder?
Ja, also ich habe mir gedacht, schau, der hat eine Flasche dabei, das ist ja cool. ja, also ich dachte, ich habe das auch im Nachgang, also mir hat jetzt bisher Prime nicht viel gesagt im Zusammenhang mit Getränken. Dachte zuerst, das ist halt irgendein WrestleMania-Sponsor, der halt in diesem Match einen Sponsoring-Platz hat. Aber das Prime-Maskottchen hat ja dann doch noch eine größere Rolle gespielt in dem Match.
Na, Prime ist ja die Energy-Drink-Marke von Logan Paul.
Genau, das habe ich dann im Nachgang, habe ich das dann auch erfahren. Aber zu dem Zeitpunkt war mir das absolut nicht bewusst, aber mir war auch nicht bewusst, wir kommen ja gleich dazu, wer in dem Kostüm gesteckt hat, auch den kannte ich bis dato nicht, aber das ist vielleicht auch meinem Alter geschuldet, wenn ich nicht mehr ganz am Puls der Zeit bin, was die Popkultur betrifft.
Ja, das ging mir tatsächlich, also Prime kannte ich, auch weil es da, meine ich mal, bei irgendeiner Supermarktkette eine Sonderangebotsaktion gab und dann haben die sich gekloppt um diese blöden Prime Energy Drinks und haben dann palettenweise Prime mitgehen lassen und solche Sachen. Also ganz absurdes Zeug, keine Ahnung. Aber ist auch gar nicht meins. Ich bin ja auch kein Energy-Drink-Trinker, sondern ich bin ja ein Wassertrinker. Ja, kommen wir hier nochmal zum nächsten Entrance eigentlich. Auch Seth Rollins bekommt hier eine Special Induction. Wir haben den Dirigenten, der das Tonband dirigiert und ein bisschen die Zuschauer.
Genau, Jasper Randall heißt der, ist offenbar auch in Hollywood ein bekannter Mann, genau, der das Publikum in den Seth Rollins Gesang hineindirigiert hat. Ja, ist natürlich cool, wenn da 60.000, 70.000 Leute, angekündigt hat man ja über 80, aber so viele waren es dann nicht, wenn die das Lied mitsingen, dann ist es natürlich ziemlich cool, also kommt natürlich vor allem live wahrscheinlich sehr gut rüber. Generell, ich muss mich jetzt mal ganz kurz auslassen. Ich bin gerade kein großer Freund der aktuellen WWE-Musiken. Also ich finde, da hat man auch gegenüber den CFOS-Leuten, die es ja zuvor gab, einen Rückschritt gemacht. Also die meisten Themes, die mir da jetzt so unterkommen, auch bei WrestleMania, die reißen mich nicht wahnsinnig mit. Aber das Rollins-Team natürlich mit dem großen Chor kommt natürlich da schon sehr gut rüber.
Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich finde, muss aber auch dazu sagen, wir hatten auch noch viel schlimmere Phasen, was so Themes angeht bei WWE. Also da sind wir schon wieder. Es ist nicht alles perfekt, aber es war schon noch mal deutlich schlimmer. Ich wollte auch noch mal auf das Outfit von Seth Rollins zu sprechen kommen. What was he wearing? Also sowohl dieser Mantel, den er da getragen hat, dieser rote. Ich musste an so ein kennst du die drei Musketiere? Ich musste an Kardinal Richelieu denken die ganze Zeit.
Ein bisschen vielleicht, ja. Allerdings bei Kardinal Richelieus Hochzeit als Braut mit langen Kerpe. Ja.
Vielleicht. Aber auch als er das ausgezogen hat, man hat ja gedacht, es wird nicht mehr absurder. Dann zieht er das aus. Und was war denn das? Dieses abgeschnittene Jeff Jarrett Franzen-Ding, was er darunter gehabt hat in rosa? Bitte, was war das?
Ich weiß nicht, aber vielleicht hat, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass Seth Rollins irgendwann mal eine Wette verloren hat oder gewettet hat, ich kann das absurdeste Outfit überhaupt tragen und die Leute werden es trotzdem feiern. Ich glaube, das ist gerade einfach Teil des Gimmicks, dass ich dir im Vorfeld überlegt, wie kann ich am meisten wie ein Vollidiot aussehen und trotzdem ein super Match abliefern. Also ja, das ist offenbar gerade Teil des Seth Rollins Charakters. War aber auf jeden Fall, ja, sorgt für Gesprächsstoff und hat natürlich interessant ausgesehen, das Ganze. Das ja. Muss man schon sagen, ja.
Ja, und die beiden hier, da haben wir ja auch schon gesagt, das hat auch Potenzial zum Showstealer-Match. Es war auf jeden Fall der erste ganz, ganz große Höhepunkt, würde ich mal sagen, hier in der Card. Wrestlerisch und dramaturgisch natürlich auch, weil ich finde, die beiden haben zum einen eine sehr, sehr gute Chemie zusammen gehabt, zum anderen aber auch, hat man hier auch sehr vieles aufgefahren, sodass dieses Match gerade gegen Ende sehr viel Spaß gemacht hat. Und man hat sehr gut damit gespielt, dass Logan Paul hier dann doch eben eine Chance haben könnte, Seth Rollins zu besiegen. Wie ging es dir hier im Verlauf des Matches?
Ja, also ich muss mal vorausschicken, es ist absolut absurd, wie gut und natürlich ein Logan Paul im Ring ist. Also das geht gegen jede Logik und sollte eigentlich nicht so sein. Also wenn ich mir anschaue, Leute, die teilweise, und ich meine, der ist sehr athletisch, der hat, ja, aber der war nie ein Profisportler, der hat halt Sport betrieben von Kindesbeinen an. Aber wenn ich mir auch anschaue, wie viele Leute aus wirklich dem Profisport teilweise bei NXT landen, die 2, 3, 4, 5 Jahre lang dort jeden Tag im Performance Center mit wirklich guten Leuten trainiert werden, und wie die teilweise in manchen NXT-Matches trotzdem aussehen. Und ein Logan Paul, der das mehr oder weniger nebenbei macht, das war jetzt, glaube ich, sein drittes oder viertes Match vor Publikum. Also selbst wenn der einen Privattrainer hat, der ihm rund um die Uhr nichts anderes tut, und das glaube ich bei dem nicht, dass der rund um die Uhr nur für Wrestling trainiert. Es ist absurd, wie gut der ist, nicht nur von der Ausführung der Moves, sondern auch von dem Ganzen, wie er sich im Ring bewegt. Der ist wirklich ein Naturtalent, also den kann man, von dem kann man persönlich und von seinem Charakter halten, was man will. Aber ich muss das wirklich mal sagen, das ist extrem beeindruckend, wie gut und flüssig und natürlich der im Ring und im Match agiert. Und ja, man hat es ja auch gesehen, er hat zum Beispiel den Buckshot Lariat gezeigt, den Werk von Hangman Page, den hat man hier den Maverick Lariat genannt. Und wenn man alleine denkt, ich meine gut, der CM Punk ist jetzt nicht der sportlichste und athletischste Wrestler aller Zeiten, aber wie es jemanden mit der Ringerfahrung von einem CM Punk auf die Fresse gelegt hat bei diesem Move, und der Logan Paul springt den einfach, als wäre es nichts. Und das, ja, das muss man schon auch anerkennen, wie gut der war, das muss ich mal vorausschicken.
Ja, vollkommen richtig. Kleine Korrektur, es war sein drittes Einzelmatch plus ein, beim Royal Rumble war er natürlich dabei und eben das Tag-Match, also quasi sein fünftes aktives Match, was er hier bestritten hat, wenn man alle zusammen zählt. Bin ich ja komplett bei dir. Ne? Das sagen wir, glaube ich, auch einfach immer wieder und das wird ja selbst im Kommentar immer wieder totgeritten. Und was ich aber auch so schön finde, also als Heel kommt da bedeutend besser rüber als das Babyface, haben wir schon mal gesagt.
Ja, das ist auch seine Rolle. Da braucht man gar nicht diskutieren. Sympathieträger wird er keiner mehr wahrscheinlich in diesem Leben.
Nö, muss er auch nicht werden. Aber was ich sagen wollte, ich finde, dass der auch die Psychologie halt eben super gut versteht. Ne? Der versteht es, die Leute aufzubringen. Der versteht es dann eben auch, Aktionen groß aussehen zu lassen. Du hast gerade diese Lariat angesprochen. Danach hat ja Logan Paul auch so ein bisschen das Kommando übernommen. Vorher gab es ja auch dieses ich schmeiß den Seth Rollins mal raus und erinnere ihn dran, was beim Rumble passiert ist. Mochte ich. Und dann gab es ja auch diese Körperschläge zum Beispiel, wo der ja auch wirklich dann groß ausholt, die Aktion groß aussehen lässt. Das ist was, das macht er richtig gut. Der lässt sich auch Zeit hin und wieder mal zwischen den Aktionen. Das ist nicht aneinandergereiht, sondern es ist wirklich so, dass der auch diese Momente sucht, wo der mit der Crowd interagiert und nicht nur hektisch von einem Spot zum nächsten sich hangelt. Ne? Und klar hat der seine schnellen Aktionen, sehen wir dann auch. Dann diesen Springboard Crossbody und den Moonsault hinterher, dann den Leg Sweep, diesen Octopus Stretch am Boden. Ne? Aber ich finde, das macht er schon echt gut. Und klar, der post natürlich auch gern mit seiner Athletik. Ne? Diesen Sprung auf das Top Rope für den Moonsault. Das sieht halt einfach beeindruckend aus, oder Markus?
Ja, also da habe ich auch zweimal hinschauen müssen, sein Boxjump Moonsault aus dem Stand aufs Top Rope und einen Moonsault gesprungen. Das erwarte ich mir normalerweise so von einem Lucha-Match von Leuten, die das schon richtig lange machen. Also Ja, genau, mit diesen Körperschlägen, da hat man auch im Kommentar ein bisschen erwähnt, da hat er ja offenbar irgendwie eine OP gehabt, da hat eine Schraube drin, also ähnlich wie früher bei Lex Luger, wo man ja auch gesagt hat, die Stahlplatte im Unterarm ist sozusagen als Waffe zu klassifizieren. Genau, hat dann, hat Rollins dann auch sozusagen mal kurz niedergeschlagen. Diesen Moonsault, den wir angesprochen haben, hat allerdings dann, da hat sich Rollins aus dem Weg gerollt, dann hat Rollins 3 Suicide Dives gleich gezeigt. Und war auch sehr schön, hat dann gleich mal die Hand attackiert, weil wurde er schon zweimal von der Hand ausgenockt. Jetzt wollte er sozusagen diese Hand mal aus dem Match rausnehmen. Hat dann auch auf den Treppen bearbeitet. Und dann haben sie auch zum Beispiel so Cradle Spots, also so Einroller, gemacht, was ja auch nicht ganz so einfach ist. Also musst du auch ein bisschen Körperbeherrschung, Gleichgewichtsgefühl, Ringorientierung haben, wenn du dich durch den halben Ring rollst. Also auch das, du hast natürlich einen Rollins, der das Ganze in die Hand nehmen kann, aber das ist jetzt normalerweise auch kein Spot, den ich mit jemandem im 5. Match mache.
Das stimmt. Und dann kommt ja auch direkt diese harte Rechte hier zum Einsatz, die Seth Rollins ja auch schon zweimal quasi ausgenockt hatte im Vorfeld. Und auch das von Logan Paul super gut gezeigt, von Seth Rollins noch besser verkauft, weil er wirklich zu Boden gegangen ist wie ein nasser Sack und dann eben, wirklich dann auch ein großer Two-Count, der erste große Two-Count und Logan Paul dann hier nachsetzen will, mit einem Stomp dann nochmal quasi einen draufsetzen will, ne? So, ich verhöhne dich noch schlimmer, als es überhaupt schon gar nicht mehr geht. Rollins kontert in die Powerbomb, es gibt wieder eine 2, dann kommt diese Flasche zum Einsatz, zieht Logan Paul eben raus und dann kommt eben raus, dass das KSI ist, anscheinend auch ein Boxer und YouTuber. Seht's mir nach, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also schreibt also uns mal, also ich finde es wirklich mal interessant, schreibt uns gerne mal in die Kommentare oder auf dem Discord, wer kannte diese Leute, die hier teilweise aufgetreten sind, weil sowohl den hier als auch dann den Rapper später habe ich noch nie von gehört. Bin ich so weit weg schon von den coolen, hippen Kids? Vielleicht ist das so.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mal eins von den coolen, hippen Kids war. Das möchte ich vorausschicken. Also ich kannte wahrscheinlich auch die angesagten Rapper vor 20 Jahren nicht, weil es einfach...
Da kommst du mit meinem Pitbull. Pitbull kannte man.
Ja, vom Namen her. Aber so. ich kannte eher so die Leute aus der Metal- und Hardcore-Szene und die alten Rock-Opers, mit denen konnte ich noch was anfangen. Also als einen Lemmy von Motorhead, den hast du mir nicht vorstellen müssen, den habe ich gekannt. Nein, aber das ist schon gut. Also ich habe das dann recherchiert. Also dieser KSI ist offenbar jemand, auch ein YouTuber aus England, der auch 2 so Celebrity-YouTuber-Box-Matches gegen Logan Paul hatte. Und mittlerweile sind die Geschäftspartner halt auch für diesen Prime Energy Drink, also da hat er sich sozusagen mal entmaskiert. Er hat auf den ersten Blick kurz hingeschaut und hat mir gedacht, warum steckt ein R-Truth in der Flasche?
Ja,
aber sie haben es dann, also das war jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern der sah ihm irgendwie halt auf den ersten Blick ähnlich, auch so mit dem Gesichtsausdruck, den er hatte. Sie haben es dann kurz aufgeklärt, wer das ist. Und genau, der hat Paul ihm rausgezogen. Logan Paul hat Rollins dann auch gleich mal gegen den Ringpfosten geworfen und hat ihn auf den, ich glaube, spanischen Announcer-Tisch gezogen und wollte dann auch so seinen Splash zeigen, also ähnlich wie es auch im Match gegen Roman Reigns ja gemacht hat. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da ist Logan Paul nämlich dann oben gestanden am Turnbuckle, hat gepostet und KSI hat mit seinem Handy quasi, wollte das aus der Perspektive von unten filmen. Und das hat Rollins ausgenutzt. Der hat quasi ausgenutzt, dass Logan Paul nicht hinseht, hat dann die Flasche, den KSI, auf den Tisch gezogen. Ziemlich genau in der Sekunde, in der Paul auch weggesprungen ist. Das heißt, er hat sozusagen seinen eigenen Kompagnon dann durch den Tisch buxiert. Das war, und muss man auch sagen, also nicht jeder YouTuber, der wahrscheinlich auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, lässt sich gerne durch einen Tisch werfen, also doch trotzdem Respekt dafür, dass man diesen Spot mitnimmt. Und dann ging es eigentlich auch schon Richtung Ende des Matches.
Genau, dann kommt alles wieder zurück in den Ring. Es gibt ein Pedigree für eine große 2. Es soll dann einen Stomp geben von Seth Rollins, der hier wirklich auch außer sich ist, ne? Also wirklich außer sich vor Zorn, wie das hier alles durcheinander geht und es gefällt ihm gar nicht. Will dann hier den Stomp zeigen und es wird dann in einen Go-to-Sleep gekontert. Markus, also CM Punk confirmed, oder?
Naja, es war sehr interessant, weil normalerweise, wenn du 70.000 doch teilweise Hardcore-Fans dabei hast und es wird der GTS gezeigt, den CM Punk, der sehr lange bei der WWE war und den wir jetzt auch bei AEW gesehen haben, gezeigt hat, war interessant. Ich habe hier keinen CM Punk-Chant vernommen, auch von Leuten, die live vor Ort waren, habe ich das gehört, dass das niemand irgendwie, also dass die Leute da nicht irgendwie drauf eingestiegen sind. Das wäre vor ein paar Jahren vielleicht noch anders gewesen. Also das fand ich schon mal sehr interessant.
Ich werde die Kai hat gerufen.
Als Einziger.
Als Einziger. Oben und danach, CM Punk, keiner hört mich. Schweine.
Genau, ja, also genau, Logan Paul mit dem GTS hat dann noch einen Frog Splash gezeigt. Ja, und wollte dann noch einen Coast-to-Coast nachlegen. Und auch da, sehr schöne Szene, da hat Rollins ihn dann sozusagen aus der Luft heraus gesuperkickt, hat dann den Curbstump gezeigt und sich sozusagen seine Rache und den Sieg geholt. Interessant habe ich auch gefunden, Logan Paul darf aus dem Pedigree auskicken, also eine lange Zeit ja der protecteste Move in der WWE, also sozusagen, wenn Hunter den Pedigree gezeigt hat, dann war meistens Ende. Den hat ja auch Rollins als Heel da sehr lange als Finisher gehabt. Fand ich interessant, dass Logan Paul da auskickt und John Cena nach einem Finisher jetzt mittlerweile gepinnt wird. Also auch das schöne Geschichte, aber nein, war ein auf jeden Fall, also für einen, sag ich mal, einen Nicht-Wrestler sowieso ein hervorragendes Match, aber auch als normales Match hat mir das sehr gut gefallen. Und ja, war sehr solide und Rollins hat dann natürlich auch seinen großen Auftritt auch bekommen. Macht natürlich auch Sinn. Also gab ja auch im Vorfeld jetzt die Meldung, die WWE hat zwar damals gesagt, einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben letztes Jahr. Logan Paul hat aber selbst angeblich gesagt, dass bei WrestleMania sein Vertrag heuer ausläuft. Also wird auch spannend sein, ob wir den und wann wir den nochmal sehen werden.
Ah, ich glaube, für den wird man genug Geld auf den Tisch legen, dass man den nochmal holt. Glaube, bin ich mir sehr sicher.
Das wird nicht das Problem sein, aber es ist die Kommunikation rund um den Vertrag habe ich interessant gefunden.
Das stimmt. Übrigens, bei diesem Nearfall von Logan Paul nach dem Frog Splash, da haben sie mich gehabt, ne? Da habe ich kurz auf mein Tippspiel geschaut und habe gedacht, ach du Kacke, jetzt ist alles vorbei. Also, weil da war ich wirklich drin. Und das, ich finde, das war echt ein richtig, richtig gutes Match. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danach weiter, ein paar Trailer, eine neue Biography-Sendungen, dann über Dusty Rhodes zum Beispiel, Snickers. Und dann geht's weiter mit dem Six-Women-Tag-Match mit auf der einen Seite Becky Lynch, Trish Stratus und Lita. Was war das eigentlich für eine Comic-Anspielung, die wir hier gesehen haben, Markus? Sind wir als zweites reingekommen? Ich habe es ein bisschen doof durchgezählt hier, aber ich wollte darüber zuerst reden. Was ist mit dieser Comic-Geschichte, die wir hier gehabt haben und mit diesem Regeneffekt? War das... Verstehe ich das auch wieder nicht? Ich habe so ein bisschen mich an Sin City erinnert gefühlt.
Ja, das war auch, also da sind wir, man merkt, wir sind ähnlich alt und ähnlich kulturell sozialisiert worden. Also ich habe mir auch gedacht, okay, Sin City. Nein, also ich habe es auch nicht verstanden, was das war. Vielleicht wollten wir einfach nur irgendwie ein cooles Comic machen.
Aber es passte nicht zu den Entrances. Weißt du, da hast du dieses Grau und Regen und Schwarz-Weiß und dann kommt Dieter rein so, yeah, hier, ihr da drüben und ihr da. Und das passt doch gar nicht dazu.
Keine Ahnung, vielleicht kann uns da irgendjemand mehr dazu sagen. Also ich hab's, wenn es eine Bedeutung hatte, dann habe ich es auch nicht verstanden.
Okay, dann lassen wir es einfach so stehen. Natürlich, die Gegnerin sind natürlich Damage Control, also Bayley, Dakota Kai und Io Sky. Und ja, haben so ein bisschen so eine undankbare Position, wie ich finde, weil man hat schon gemerkt, so nach diesem vorherigen Match war die Crowd schon ganz gut dabei. Insgesamt ein Match, was, wie ich finde, ein bisschen gebraucht hat, bis es Fahrt aufgenommen hat. Dann wirklich Tempo drin gewesen ist, gerade gegen Mitte. Und dann hat man so ein kurzes Face-Up gehabt und plötzlich war das Ding vorbei. Ich fand das Ding vom Pacing her ein bisschen merkwürdig. Ging dir das genauso?
Ja, also ich bin da auch nicht so ganz reingekommen am Anfang und man hat halt auch gemerkt, also Lita und Trish Stratus, vor allem Lita, hat dann schon teilweise ein bisschen müde gewirkt, auch zwischendurch. Also ich meine, ist auch klar, das war ein 15-Minuten-Match mit ziemlich viel Action und wenn du da nicht regelmäßig trainierst und wir hören das ja auch immer wieder von Aktiven, also du kannst noch so sozusagen deine Cardio und dein Training machen, das ist immer noch was anderes als Ringshape und Ringshape kriegst du eigentlich nur, wenn du regelmäßig im Ring stehst. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, hatte durchaus seine schönen Seiten auch das Match, aber hat mich jetzt nicht total von den Socken gerissen, muss ich auch sagen.
Also wir haben es ja dann gesehen am Anfang. Wir hatten auch eine längere Isolationsphase natürlich, wo Lita quasi dann auch ein bisschen verprügelt worden ist. Man hat aber gerade auch in der Interaktion von Lita und gerade Io Sky in dieser einen Phase gemerkt, dass Io Sky, die ist ja da für sie gebumpt wie eine Bekloppte, muss man mal ganz klar sagen. Ne? Also sie hat sie da wirklich sehr, sehr gut aussehen lassen. Aber Lita war eine ganze Zeit lang im Ring und ist dann auch eine längere Zeit isoliert worden, genauso wie Becky Lynch am Anfang. Am Ende gab es dann eben einen DDT, der Wechsel zu Trish Stratus, die, würde ich jetzt mal schätzen, die kürzeste Zeit im Ring gewesen ist, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, dass so.
Ja, die war immer nur so für kurze Phasen da, genau.
Ne? Und Bailey, Quatsch, Bailey, Becky und Lita haben auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit geleistet. Es gab dann, ja, was haben wir gehabt? Was natürlich eine schöne Idee gewesen ist, war diese Aktion draußen, als dann eben es langsam so ein bisschen chaotischer geworden ist, dann saß dann eben Dakota Kai auf dem Turnbuckle draußen und dann haben eben die Babyfaces quasi Trish Stratus hochgeholfen, damit sie ihre klassische Handstand-Headscissor zeigen konnte, damit Dakota Kai auf alle anderen Damage-Control-Member draufgeworfen werden konnte. Durchführung, bisschen holprig, aber eine nette Idee. Also du hast schon gemerkt, sie musste sich sehr nah nach unten renken, damit das irgendwie funktioniert. Ja, und dann, wie gesagt, was mich so gestört hat, war dann noch nicht mal, dass es dann so durcheinander gegeben hat, weil man hat damit ganz gut gespielt und man hat auch gemerkt, dass gerade wenn Bailey und Becky im Ring gewesen ist, dann war der beste Fluss auch drin, da war das meiste Tempo drin und es gab ja dann auch mal einen schönen Nearfall nach einem Rose Plan zum Beispiel. Wir haben auch das Stratisfaction Bulldog natürlich gesehen. Io Sky's Moonsault nach draußen. Was ich dann aber so merkwürdig fand, war, da gab es ja immer diesen Moment, dann haben ja quasi alle Teams schnell gewechselt, damit wir 3 gegen 3 hatten. Und da habe ich gedacht so, ach cool, jetzt kriegen wir noch mal so richtig 2 Minuten, 3 Minuten Feuer. Aber stattdessen machen einfach Lita und Trish, machen hier Dakota und Io fertig, platt. Und dann gibt's ganz schnell den Manhandle Slam vom zweiten Seil gegen Bailey und das Ding ist hier gelaufen.
Genau, also da hat jeder irgendwie noch so ihren Signature-Move gezeigt, haben einen Twist of Fate gesehen, genau. Wir haben den Chick-Kick gesehen, wir haben noch den Moonsault von Lita gesehen, genau, und dann gab es den Mantle Slam vom zweiten Seil und das war's. Wobei, das Match ging fast 15 Minuten, also so kurz war es nicht, aber das Pacing war ein bisschen eigenartig, da bin ich ganz bei dir.
Ja, deswegen, dass die Babyfaces hier gewinnen, ist kein Wunder, dass sie dann wieder so dominant gewinnen. Gerade am Ende, diese Schlussphase, fand ich zu dominant. Das haben wir aber schon diverse Male in diesen Paarungen mit Damage Control bemängelt. Fand ich ein bisschen schade. Match war okay, aber auch da jetzt nichts Herausragendes, würde ich mal sagen, oder?
Ja, war auch überraschend, weil wir hatten eigentlich bis auf Austin Theory im ganzen Match, auf der ganzen Card eigentlich fast nur Babyfaces. Also selbst dann später Rhea Ripley ist ja sehr gefeiert worden auch. Also hätte man auch gedacht, dass man vielleicht da das Ergebnis auch hätte umdrehen können in dem Match. Aber offenbar wollte man da diese Geschichte erzählen und wollte auch die Legenden sozusagen gewinnen lassen. Also es wird Damage Control jetzt wahrscheinlich nicht langfristig schaden. Aber ja, war eine interessante Entscheidung auf jeden Fall.
So, dann geht's weiter. Erstmal mit Trailer, Asuka gegen Bianca Belair, kann man vernachlässigen. Aber vor allen Dingen gab's danach natürlich das Match zwischen Dominik Mysterio und Rey Mysterio, Vater gegen Sohn, mit Bad Bunny am spanischsprachigen Kommentatorenpult zugegen. Und hier müssen wir auch über die Entrance sprechen, Markus. Also,
auf jeden Fall.
Dominik hier, der alte Knasti, wird von einem Gefangenentransport quasi
quasi für WrestleMania Freigang bekommen, wenn ich das richtig interpretiere. Er ist im Gefängnis mit Polizeieskorte in die Halle gebracht worden, im Polizeitransporter. Und ich warte jetzt noch drauf, dass er sich irgendwann mal eine Träne unter das Auge tätowieren lässt.
Da hat er auch schon das JD for Judgment Day, glaube ich. Aber hat er nicht schon mal eine Träne drunter gehabt? Ich meine, er hat auch schon mal eine gehabt.
Das kann sein, ja. Aber das war jetzt noch bei diesem Knast-Gimmick. Oder diesen Nails-Gedächtnis-Orangen-Jumpsuit, den würde ich vielleicht auch noch gut finden.
Das wäre auch nicht verkehrt. Aber stattdessen hat er ja, ich finde, ein Outfit und Maske gewählt. Das war in Anlehnung an Halloween Havoc 97, war zumindest meine Assoziation. Ging dir das genauso? Das
kann tatsächlich sein, aber ich müsste mir jetzt das Outfit von damals noch anschauen. Also ich habe jetzt nicht aus dem Stegreif, ich habe auch nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Die hat am Anfang eben ganz kurz aufgehabt, die Maske. Und Weg zum Ring dann, glaube ich, auch schon abgenommen wieder.
Das war meine Assoziation auf jeden Fall. Dann natürlich schaut man zum Ring, da ist dann die Frau von Rey Mysterio, sitzt da die Schwester bzw. Tochter, ist natürlich ebenfalls da, Aaliyah, alle am Ring. Noch kein Mitglied vom Judgment Day da, also weder Damian Priest noch Rhea Ripley irgendwo zugegen. Und dann warten wir eben auf Rey Mysterio. Und der kommt dann hier eben mit einem Lowrider mit Snoop Dogg in die Halle. Erst haben wir Musik von Snoop und dann, da habe ich wirklich fast ein Tränchen verdrücken müssen, als die Musik von Eddie Guerrero losgegangen ist mit I Lie, I Cheat, I Steal. Fand ich einen tollen Moment.
Ja, also das war auch wirklich ein Tribute an Eddie auch nochmal. Hat man ja auch gesehen, also da auch Dominik hat ja ein paar Moves von Ray dann später ausgepackt. Also ich gehe auch fest davon aus, man hat ja mittlerweile auch, Vicky Guerrero hat ja auch schon verkündet, sie wird nicht länger bei AEW dann zu sehen sein. Da läuft der Vertrag auch aus, hat man, glaube ich, auch nahegelegt, dass sie quasi zu Hause bleiben kann. Die, wenn man diese Storyline weiterführt, die kann da auf jeden Fall sicher nochmal auch einen Mehrwert bringen, wenn man das irgendwann möchte, sobald die auch verfügbar ist.
Warum nicht? Wir haben ja schon gesagt, also Chris und ich haben ja schon spekuliert, ne? Parallel bzw. analog zum Leitermatch damals vom SummerSlam, wo es ja um die Vormundschaft für Dominik damals ging, jetzt vielleicht dann demnächst die Scheidung von den Eltern. Scheidungspapiere, die über der.
Genau, wird Vicky dann die Stiefmutter. Adoptivmutter oder so.
Vielleicht, ja, oder sowas geht auch. Die Adoptionspapiere hängen dann da oben drüber. Ah, das wäre schön. Nee, aber Entrance habe ich hier geliebt. Fand ich richtig gut. Ray, Meller hat geschrieben, Captain Falcon-Anspielung. Weiß ich nicht, ist nicht mein Genre.
Er hat auch in der Pressekonferenz nachgesagt, dass er die Maske, die hat man auch gesehen, die war sozusagen so rund um den Mund offen. Die Maske war eine Hommage an den Great Muta.
Ach, okay. Okay. Na gut.
Ich habe es auch nicht sofort erkannt, aber ich habe mir gedacht, die sieht irgendwie seltsam aus, die sieht irgendwie sonst anders. Und ich habe mir gedacht, ich habe noch so inzwischen gedacht, die habe ich doch kürzlich erst so in der Art gesehen. Und ja, das war die. Sozusagen die traditionelle oder die Great Muttermaske der letzten Jahre. Der ist ja auch heuer in die Hall of Fame eingeführt worden. Werden wir wahrscheinlich heute noch sehen, weil gestern gab es die Hall of Fame Vorstellung von den Leuten nicht. Also vielleicht sehen wir irgendwie noch Ray und den Great Mutter im Doppelpack heute.
Durchaus möglich. Ansonsten hier ist ja auch die Frühstücksflockenwerbung hier aufgefallen, Cinnamon Crunch irgendwas.
Das war tatsächlich, ja. Wir haben ja das im Vorfeld geheißen, es wird vielleicht irgendein Cinnamon Crunch gebrandetes Match geben. Also in dem Fall nicht. Also weder Outfits noch sonst was. Auch nicht als Waffe eingesetzt worden, die gefährliche Cornflakes-Packung oder so. Also ist jetzt im Moment zumindest nur bei Ringwerbung geblieben. Vielleicht sehen wir ja bei der heutigen Show noch irgendwo was.
Ja, hier gab es das dann eben ein bisschen mit Bandenwerbung zum Beispiel. Und auch die Namenseinblendungen waren dann entsprechend mit den Logos versehen. Die Bandenwerbung hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, weil die halt, es sah eher so aus, als wenn The New Day antreten würde, als.
Stimmt, ja.
Es hat nicht zur Ernsthaftigkeit dieses Matches gepasst, so meine ich das. Ne? Also beim anderen Match wäre es, glaube ich, egaler gewesen, aber hier ist ja doch so ein ernsthafter Hintergrund dabei. Und es war ja auch es war ein Storytelling-Match, ne, würde ich mal sagen. Also die Action im Ring war gut und ordentlich, aber es wird natürlich auch ordentlich overbooked, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Oder das hat man ja auch schon am Anfang gleich gezeigt, wo hier der Weg hinführt, wo es ja dann so ein bisschen durcheinander gab. Danach gab es eine Head-Scissor von Rey Mysterio gegen Dominik, der dann quasi gegen den Ringpfosten prallt und dann mit dem Hintern sozusagen Richtung Ring zeigt. Und Rey, der sich erstmal den Gürtel auszieht und seinem Sohn den Allerwertesten versohlt. So.
Genau. Die traditionelle Erziehungsmaßnahme ordentlich mal mit dem Gürtel, wer kennt es nicht, ne? Machen wir auch alle so mit unseren Kindern zu Hause.
Klar.
Wenn sie nicht operieren, dann gibt es mal ordentlich mit dem Gürtel auf den Hintern. Nein, machen wir natürlich nicht. Bitte jetzt nicht das Jugendamt informieren. aber im Hause Mysterio offenbar mittlerweile eine Erziehungsmethode, um dem Knastbruder noch mal ein bisschen Respekt vor der Familie einzuflößen. Hat nicht viel genutzt, er ist nämlich dann gleich mal rausgegangen, hat sich bei seiner Mutter, also bei Angie, beschwert, beziehungsweise die auch wieder angesprochen und auch seine Schwester. Die Schwester hatte so einen Trinkbecher in der Hand, den hat er dann weggenommen, hat sie mit Wasser, was da drin, ich hoffe, es war kein Wodka.
Wollte ich gerade sagen, hallo?
Geschichte. alt genug wäre sie, glaube ich, mittlerweile. Also ich glaube, die ist jetzt knappe 21, dürfte vielleicht auch schon Wodka trinken. Hat auf jeden Fall jetzt das Getränk ins Gesicht bekommen. Da ist Ray dann auch hingegangen, hat sozusagen das Ganze deeskaliert. Beziehungsweise nein, ich glaube, es gab dazwischen, Dom hat dann nochmal übernommen und ist dann ein zweites Mal rausgegangen zur Mutter. die ihm dann, glaube ich, geohrfeigt hat. Und dann ist Ray, glaube ich, dazwischen gegangen, wenn ich das jetzt in der Reihenfolge richtig im Kopf habe.
Warte, nicht ganz. Wir hatten erstmal nach diesem Wasserschütten, kam Ray raus, hat ihn attackiert, ist dann aber per Slingshot an den Ringpfosten geschickt worden. Ne? Und Dom hatte dann eine kurze Dominanzphase quasi und ist danach nochmal rausgegangen zu seiner Mutter und da gab es eben dann die Ohrfeige. Also diesen Slingshot gegen den Ringpfosten wollte ich hier noch erwähnt haben. Und danach hat ja dann auch quasi Rey Mysterio erstmal wieder so ein bisschen das Ruder übernommen mit diesem, da gab es den Seated Centaur hinterher, es gab die Crossbody und einen Code Red dann zum Abschluss. Und dann wurde es auch langsam wild, weil draußen auch noch Damian Priest und Finn Bella aufgetaucht sind. Und da haben wir dann auch wo ich gerade beim Stichwort wild bin, eine ziemlich wilde Aktion gesehen von Dom und Rey Mysterio. Da gab es ja quasi so eine Art Wheelbarrel, den dann Dom nach hinten geworfen hat, sodass er Rey wie in so einer Art abgelegter Powerbomb quasi in das unterste Turnbuckle geschleudert hat. Das kann auch.
Ja, das war ziemlich, hat ziemlich spektakulär ausgesehen. Also da bei einem Rey Mysterio traue ich schon zu, dass er weiß, wie er diesen Bump nimmt, aber also das ist keine Aktion, die würde ich nicht ins Repertoire aufnehmen und gegen jeden zeigen wollen.
Wollte ich gerade sagen, also weil das ist auch wirklich, da streifst du vorbei am obersten Seil, da kann es genauso gut sein, dass du irgendwie blöd landest, im Sinne von zu weit vorne, zu weit hinten, echt eine krasse Aktion und die dann auch Dom hier erstmal auf die Siegerspur bringt. Der will nämlich dann die Three Amigos zeigen. Ray kontert aber schon beim zweiten mit dem Rana und dann eben dem 619. Dann soll der West Coast Pop folgen, aber der Judgment Day greift ein und dann ist die Sache hier erstmal gelaufen. Es gibt dann den nächsten Eingriff von der Latino World Order, die wir jetzt ja hier haben. Also
Legado del Fantasma.
Genau.
Genau, das hat man bei SmackDown. Da hat Ray ihnen sozusagen bei SmackDown Backstage neue T-Shirts überreicht. Und das ist jetzt sozusagen die Neuauflage der Latino World Order. Also für die das nicht kennen, das war ein Stable der Mexikaner, wobei die Mexikaner damals, also die Luchadores, eher Jobberrollen hatten. Das war sozusagen ein bisschen ein Spoof auch von der NWO damals. Und das war eben die Latino World Order, wo eben die diversen Luchadors dazugehören, war eher ein Comedy-Stable. In dem Fall, aber Nostalgie zieht ja heutzutage wieder. Und Legado del Fantasma haben das jetzt nicht als Wink mit dem Zaunpfahl interpretiert, dass sie jetzt nur noch verlieren werden, sondern haben sich tatsächlich darüber gefreut. Und ja, ist jetzt offenbar der neue Luchador-Stable rund um Rey Mysterio.
Ja, und damals war es ja auch so, das hat ja vor allem die Geschichte um Eddie Guerrero und Rey Mysterio so ein bisschen nach vorne gebracht. Ne? Das war auch wiederum so eine Gemeinsamkeit. Da wollte ja Eddie wollte damals Rey unbedingt in die Latino World Order mit aufnehmen. Der hat sich ein bisschen gesträubt, dann war er hinterher doch dabei, dann hat er für Unruhe gesorgt und so weiter und so fort. Also das ist ganz interessant eigentlich gewesen, auch wenn diese Geschichte nicht herausragend gewesen ist, gerade dieses Stable auch dann gerade gegen Ende natürlich ausgefranst ist, gab es halt zumindest diese Geschichte, die durchaus spannend war. Hier war es dann eben so, es gab natürlich dann ein heilloses Durcheinander. Dann sehen wir aber auch, dass wir bekommen einen 619 von Dominik im Ring quasi und dann auch den Frog Splash und also gegen Rey Mysterio logischerweise und dann einen großen Two-Count, wo man dann schon überrascht gewesen ist. So, huch, das hätte ja auch zum Ende führen können. Dom will dann in seiner Verzweiflung weiter hier betrügen, löst an der einen Seite das Ringpolster und da konnte man vorher sehen, dass Damian Priest seine Jacke unter einem der Turnbuckler liegen lassen. Man hat sich gefragt, so warum? Klar, wenn man sich prügeln will, zieht man besser sein Jackett aus, aber warum hat er das so offensichtlich gemacht? Da steckt da nämlich eine Kette drin und da nimmt sich eben Dom diese Jacke, holt diese lange Kette daraus, wickelt die sich um die Faust und dann kommt Bad Bunny dazu, greift ein, das sorgt wiederum für Ablenkung. Es gibt von Ray den 619, es gibt von Ray den Frog Splash und dann ist die ganze Geschichte hier gelaufen. Und Markus, das ist jetzt ja nicht nur der WrestleMania-Moment hier für die Familie Mysterio, sondern in meinen Augen ist das auch klare Hinführung in Richtung WWE Backlash, wo Bad Bunny ja mit dabei sein wird, Puerto Rico, da baut man jetzt hier irgendeine größere Geschichte auf, in meinen Augen.
Ich denke auch, also dem Show findet in Puerto Rico statt, der ist ja Puerto Ricaner, ist auch der Host von dieser Show. Und ja, auch Damien Priest ist ja aus Puerto Rico, hatte ja auch in der Vergangenheit mit Bad Bunny damals noch als Partner zu tun. Das heißt, vielleicht gibt es da auch dann irgendein Tag Team Match mit vielleicht Bad Bunny und Rey Mysterio gegen Priest und Dominik oder so, würde natürlich gut passen. In der Pressekonferenz nachher hat man auch Triple H dann befragt dazu, ob Bad Bunny da irgendeine Rolle spielen wird wieder im Ring. Und er hat gemeint, naja, also die Celebrities schlagen sich ganz gut und der hat ja die Telefonnummer, der kann sich ja mal melden, wenn er da Interesse hat. Also kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen in diese Richtung gehen wird, dass also entweder ein Singles-Match, wo er in der Ecke ist, oder vielleicht wirklich ein Tag-Team-Match, wo er ein bisschen auch mit involvieren kann. War ja auch schon aktiv für die WWE im Ring, also hat auch schon ein bisschen Ringluft geschnuppert in der Vergangenheit.
Passt schon. Also halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, einfach auch um den Markt da abzuholen. Also es ist ja auch ganz wichtig, dass du dann so jemanden hast, der nicht nur als Host funktioniert, sondern kannst du sagen, der ist Host und wrestelt übrigens auch im Main Event oder in einem großen Match da.
Was aber egal ist, weil die Show ohnehin schon ausverkauft ist. Also extra Tickets verkauft man nicht damit, aber natürlich fürs gerade fürs Medieninteresse genau. Dort wird es natürlich sicher von Vorteil sein.
Wie hat dir das Match jetzt hier gefallen? War es das, was du dir erwartet hast von dieser persönlichen Fehde? War es wunderbares Overbooking im Stile von Shane gegen Vince McMahon?
Ja, irgendwo dazwischen. Nein, also das hat mir schon ganz gut gefallen. Es hat aber an keiner Stelle irgendwie lächerlich gewirkt. Also die zwei natürlich können gut miteinander auch im Ring. Also die werden auch entsprechend diese Spots auch sehr detailliert besprochen und trainiert haben. Hat mir aber grundsätzlich gut gefallen. Also hat eine schöne Story erzählt, hat die Story auch weitererzählt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Dominik hier gewinnen darf, das erste Match. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also ich bin jetzt nach der ganzen Bloodline-Story und so, sage ich mal, ich lasse die WWE mal Geschichten erzählen. Das haben sie jetzt gezeigt, das können sie mittlerweile wieder ganz gut. Und da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, das war ganz furchtbar, das war das falsche Ergebnis, sondern da schaue ich mir mit Interesse an, was uns das in den nächsten Wochen erwarten wird.
Aber ich gehe auch davon aus, dass die Geschichte hier weitergeht, dass es noch nicht zu Ende erzählt. Da wird sich Dominik garantiert beklagen darüber, dass Bad Bunny hier eingegriffen hat und dass seine Familie hier, deine Mutter hat ihn geohrfeigt und so weiter und so fort. Also das geht hier alles gar nicht. Bin ich mir sehr sicher, dass das weitergehen wird. Es gab weiterhin, danach gab es ein bisschen Werbung, nämlich genau zu WWE Backlash, unter anderem für Cricket gab es das. Und es gab auch einen kleinen Blick nach Köln, wo ja eine große Public Viewing im Prinzip stattgefunden hat, im Kino hier in Köln. Mit den Kollegen Sebastian Hackl, ich glaube, der Holger Böschen war auch mit dabei und noch einige mehr. Also da war ordentlich Stimmung angesagt. Wenn ich jetzt so ein alter Mann wäre, der um 8 Uhr ins Bett muss, wäre ich da auch vorbeigefahren. Mal gucken. Ja, Markus, weiter ging es mit dem Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Champion Charlotte Flair und Rhea Ripley. Ja, was ich ein bisschen merkwürdig fand zu Beginn, war, dass Rhea Ripley so gar nicht auf das reagiert hat, noch nicht mal mit einem Blick oder irgendwas anderem, was da zuvor passiert ist. Hat dich das ein bisschen gestört oder bin das wieder nur ich?
Naja, es war schon interessant, also gestört hat es mich nicht, aber sie ist natürlich eigentlich die Anführerin vom Stable mittlerweile. War aber für mich eigentlich klar, dass sie da nicht groß mit dabei sein wird, weil sie eben direkt nachher das Match hat. Also sie hat sie auch kurz in der Pressekonferenz danach hat man kurz angesprochen, die Szene, die wir bei der Hall of Fame gesehen haben am Tag davor. Also das sind ja bei der Einführung von Rey Mysterio sind ja alle sozusagen aufgestanden, Standing Ovation, nur eben der Judgment Day ist sitzen geblieben und hat dann auch geschlossen, demonstrativ die Halle verlassen, als Rey dann begonnen hat zu sprechen. Das hat sie kurz angesprochen. Ich lasse das mal sozusagen durchgehen, als die hat ein großes Titelmatch und konnte sich da halt nicht so drum kümmern. Man hätte es maximal vielleicht irgendwie mit einem kurzen Backstage-Sequenz oder so, vielleicht sie geht gerade raus, die anderen kommen gerade irgendwie zurück, es gibt vielleicht einen kurzen Dialog, da hätte man das vielleicht irgendwie abfrühstücken können.
Ja, so meine ich das.
Ich gehe mal davon aus, das werden wir vielleicht auch bei Raw oder bei SmackDown diese Woche dann sehen, sozusagen diese Nachbearbeitung von den beiden Matches.
So meine ich das auch. Also mich hat es nicht gestört, dass sie beim Match nicht dabei gewesen wäre. Das hätte nicht gepasst in meinen Augen. Aber ganz kurz, wie du gerade gesagt hast, ne, dieses kurze Aufeinandertreffen, dass sie sagt, ey, doof gelaufen, Dom, und wir sprechen später oder sonst irgendwas. Die Kommentatoren haben es ja so ein bisschen beiseite gewischt, haben gesagt, ja, früher hätte Rhea Ripley das garantiert aus der Bahn geworfen oder sonst irgendwas. Aber jetzt ist sie so selbstbewusst, jetzt so viel Erfahrung. interessiert die gar nicht mehr.
Ja, und ich finde es auch, also ich finde es auch interessant, wie man das jetzt weitermachen wird, weil gerade diese Dynamik zwischen Rhea und Dom funktioniert ja sehr gut. Nur nach diesem Match würde ich prinzipiell Rhea Ripley ja eher als Babyface sehen. Also die Leute waren ja auf jeden Fall sehr dahinter, haben sich auch sehr gefreut, dass sie gewonnen hat, und die ist ja auch extrem gut und ist ja wirklich mittlerweile, also spätestens mit diesem Match auch wirklich ein Main-Eventer und ein Superstar. Also wird auch sehr interessant sein, wie man diese Dynamik weiter verfolgt. Aber da lasse ich mich auch überraschen, wie es da weitergehen wird.
Ja, ansonsten Charlotte Flair mit einer abgeänderten Musik, darf man auch nicht vergessen. Ein bisschen pompöser noch, ein bisschen weiter weg von der alten Ric Flair-Musik auch. Mit Bow Down to the Queen Wording inklusive. Gefällt mir gut. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, ich fand, das war hier ein fantastisches Match. Muss ich gleich vorweg schieben. Ich finde, das war ein tolles Match der beiden Frauen, die von Anfang an klar gemacht haben, was für Charaktere sie verkörpern und die von Anfang an einfach hart gearbeitet haben für das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Und ich fand es fantastisch, Markus. Wie ging es dir?
Ich würde sagen, einen Schritt weitergehen und würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich das beste Frauenmatch, das wir bei einer WrestleMania bisher gesehen haben. Also mir hat es extrem gut gefallen. Hat ein bisschen langsamer gestartet, aber hat dann ordentlich Fahrt aufgenommen und war auf jeden Fall von beiden wirklich ein absolut fantastisches Match.
Ist genau das. Also es hat wirklich, man hat sich jetzt Zeit gelassen, das fand ich aber auch sinnvoll. Das ist ja auch das zweitlängste Match gewesen, was wir auf der Card gehabt haben, mit fast 24 Minuten, also 23,5 Minuten. Anfang die erste Duftmarke war, wie ich finde, von Rhea. Da wollte ja Charlotte sehr früh aufs Knie gehen, das Bein quasi von Rhea im Seil einklemmen, dann da drauf springen, sozusagen das Knie zu bearbeiten. Rhea kennt aber die Taktik. Ohnehin das Kontern von Rhea von den großen Aktionen, ein Motiv, was sich quer durchs ganze Match zieht, wie lange es gebraucht hat, bis quasi Charlotte auch mal hier den Finger vor überhaupt angesetzt bekommen hat, ist auch ein wichtiges Zielmittel hier innerhalb gewesen. Das hat sich hier bereits angedeutet. Rhea kennt ihre Gegnerin. Rhea ist selbstbewusst, Rhea lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen und Charlotte ist halt Charlotte, die ist eben immer so. Und hier war es schon früh zu Beginn so, wo dann Rhea sie auf die Schultern genommen hat, quasi mit Snake Eyes in die Ecke geworfen hat, Rhea, die dann auch mit ihrer Kraft dagegen halten konnte. Charlotte, die auch dann immer wieder zurückgekommen ist, dann aber auch hier in die Ringecke geworfen wird, Rhea, die den Rücken bearbeitet und das mit der Body Scissors macht oder dann eben auch mit Elbows im weiteren Verlauf. Ja, Charlotte hier zurückkommt und dann erst später quasi hier dann es auch schafft, diesen Stomp quasi gegen das eingeklemmte Knie zu zeigen. Generell finde ich es interessant, dass man es hier wirklich so klargestellt hat. Markus, Rhea ist jetzt auf demselben Niveau. Ich finde, das hat man hier sehr, sehr klar gemacht. Allein dadurch, dass sie eben so oft kontern konnte und dass sie auch Charlotte immer wieder mit ihrer Kraft einfach ausheben konnte teilweise auch, ist dir jetzt auch aufgefallen. Weil wir haben das Match der beiden ja schon mal gesehen und bei WrestleMania und da wirkte das doch deutlich anders. Hier war das jetzt ein Treffen auf Augenhöhe.
Genau, also wir haben das gesehen bei WrestleMania im Jahr 2020, also genau diese Pandemie-WrestleMania ohne Publikum. Da waren die Rollen umgekehrt. Da hat Charlotte den Royal Rumble gewonnen und hat dann Rhea, die damals NXT Women's Champion war, herausgefordert. Jetzt war es umgekehrt und hat damals auch Rhea besiegt und den Titel gewonnen. Und das hat man jetzt auch so im Aufbau so ein bisschen übernommen, dass Rhea gesagt hat, also pass mal auf, ich bin nicht mehr die von vor 3 Jahren, die du besiegt hast, sondern ich bin jetzt größer, ich bin stärker, ich bin erfahrener, ich bin bösartiger und so wie beim letzten Mal wird es nicht ausgehen. Also hat mir auch gut gefallen. Sie hat auch ihre Kraft ja auch mehrfach zeigen können. Also da hat es zum Beispiel mal einen Crossbody im ersten Teil des Matches gegeben, wo Ripley sich quasi durchgerollt hat, hat sie dann hochgehoben, wollte gleich die Riptide zeigen. Das hat Charlotte aber dann mit seinem Spike DDT gekontert. Also das waren dann schon, da hat man schon ein bisschen gesehen auch, in welche Richtung das Match noch gehen wird.
Genau, das wird ja dann auch immer härter, das hat mir ja eben auch gut gefallen. Diese Aktion, die schließt jetzt gerade quasi genau das an, was ich vorher gesagt habe. Charlotte versucht dann auch im Nachgang immer wieder den Figure 4 bzw. Figure 8 anzusetzen. Wird gekontert, es gibt auch einen Schlagabtausch zwischen den beiden und dann einen Double Boot, wo beide dann zu Boden gehen. Charlotte, die dann ihr Fallaway Slam zeigt, den Kip-Up, will für den Moonsault gehen, Rhea, die aber dann hinterher geht und sie quasi mit dem Overhead Belly-to-Back auf die Matte pfeffert und dann ist eine Aktion, die finde ich ist fast untergegangen, ne? dass dann quasi Charlotte erstmal mit einem Clip ins Knie zurückkommt, da soll es nochmal eine Aktion geben und dann eine Natural Selection zeigt, also da lief quasi eine Wiederholung und diese Natural Selection, die ja sonst auch durchaus mal ein Match beendet hat, die ist ja komplett untergegangen, Markus. Also das fand ich ein bisschen schade. Sonst ist WWE da bei der Regie ein bisschen flotter, wie ich finde.
Ja, also es war zwar ein Two-Count, aber genau, der ist jetzt nicht wahnsinnig hervorgehoben worden, der Move, das stimmt.
Und dann geht's auch dann wieder nach draußen. Charlotte will hier ein Spear ansetzen, Rhea weicht aber aus, Charlotte geht in die Treppe. Im Ring gibt's dann einen großen Frontslam von Rhea für eine große 2. Dann will sie eben hier fürs Finish gehen. Es gibt aber dann eben den Konter, also Riptide wird in German gekontert. Danach gibt es nochmal einen German hinterher und dann ein Switch in einen Overhead German von Rhea gegen Charlotte. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, Markus, weil.
Ich glaube, das war der Zeitpunkt, da habe ich so, was wird es da gewesen sein? Ich habe es live geguckt, so kurz nach 4 Uhr Ortszeit. Ich glaube, da ist mir mal ein ziemlich lautes Holy Shit. entfahren, das zum Glück niemanden im Haus sonst aufgeweckt hat. Genau, das war so ein Release, German Suplex, wo Charlotte, ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht, auf jeden Fall ziemlich stark mitgesprungen ist, so nach hinten rotiert ist und ist aber dann, ja, eigentlich mit dem Gesicht zuerst, also sie ist quasi so eine halbe Drehung gemacht, ist dann wieder nach vorne gefallen und ist eigentlich so mit dem Gesicht und dem Kopf zuerst auf die Matte aufgekommen, da hat sich so schon der Nacken schön in die falsche Richtung durchgebogen, bevor dann der Rest vom Körper auch durch die Schwerkraft wieder nach unten befördert wurde. Also da hatte ich kurzzeitig Angst, dass da jetzt was Schlimmes passiert sein könnte. Das haben sie auch dann mehrfach noch im Replay gezeigt. Dürfte aber nichts passiert sein, also sie hat dann auch gleich kurz danach auch wieder mit, was schon wieder auf den Beinen, hat ein Big Boot gezeigt für einen Two-Count. Aber das war auf jeden Fall eine sehr heikle, gefährliche Aktion.
Ja, man hat es auch dann gesehen, sie hat auch eine riesengroße Schramme an der Nase gehabt, also einmal mit der Nase über die Matte drüber gerubbelt, also wird einmal die obersten Hautschichten sind abrasiert worden. Ungesund, aber das klingt jetzt so blöd, aber ich finde, Markus, solche Aktionen geben dann einem Match auch nochmal eine zusätzliche Intensität dazu, oder? Also in dem Augenblick bist du halt als Zuschauer auch so komplett drin, du kriegst selbst so einen kleinen Adrenalinboost dazu und auf einmal ist dieses Match auch in einem ganz anderen Licht quasi, oder? Ja,
also vielleicht war es auch geplant, vielleicht haben die das auch wirklich im Vorfeld geübt und haben gesagt, genau so wollen wir, dass es aussieht. Also zum Glück ist da offenbar nichts Schlimmeres passiert, aber ja, also wird auf jeden Fall sicher kann ich mir vorstellen, dass das auch einer von diesen Highlight-Clips sein wird für die nächsten Jahre, die wir vielleicht sehen bei einem WrestleMania-Video oder auch bei einem Rhea Ripley-Highlight-Video.
Ja, also da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Also das war auch, wie du gesagt hast, das war auch so extrem knackig gesprungen. In diesem German war auch so ein Snap drin. Also auch sie ist ja da mitgegangen. Also ganz, ganz übel auf jeden Fall. Naja, wie du gesagt hast, sie kommt dann aber auch relativ schnell wieder zurück, schickt dann auch Rhea mit einem Boot nach draußen. Es gibt noch den Moonsault hinterher, der trifft. Im Ring soll es dann wieder den Figure 4 bzw. Figure 8 geben. Der klappt nicht. Dann wird fast Referee Jessica Carr hier von ihr mit einem Spear erwischt. Stattdessen gibt es aber dann den Riptide aus der Verwirrung heraus. Rhea geht dann für den Pinfall. Es gibt aber nur eine 2. Und man denkt so, jetzt ist Rhea hier aber auf dem Weg Richtung Sieg. Weil dann sind wir auch schon im Prison Lock in der Submission. Da schafft es aber Charlotte in die Seile. Und dann gibt es ein zweites Mal fast eine Kollision mit Referee Jessica Carr. Und diesmal nutzt Charlotte diese Verwirrung für den Spear und dann für eine 2. Ich finde diese Abfolge, wie man das hier gewählt hat und diese Steigerung des Dramas und auch der Intensität, das hat man hier sehr, sehr gut gemacht. Wie ging's dir da?
Ja, absolut. Also zu dem Zeitpunkt hatten sie mich auf jeden Fall fest im Griff, die beiden. Und ja, also war super, war hart geführt, war abwechslungsreich, waren dann schon, es hat schon so ein bisschen was von so einem großen New Japan Main Event fast gehabt, mit den großen Aktionen, den vielen Nearfalls. Also, wie gesagt, ja, wahrscheinlich das beste Frauenmatch, das wir je gesehen haben bei WrestleMania. Und ja, dann ging es auch schon Richtung Schlussphase, also sie haben da noch ein bisschen so Vorarms sich ein bisschen gekloppt. Und dann konnte Charlotte erstmal so wirklich den Figure 4 ansetzen, allerdings nur ganz kurz, weil da ist Ripley auch sehr schnell in die Seile gekommen, hat da sozusagen den Rope Break provoziert. Ja, und dann ging es eigentlich schon, dann war es eigentlich schon fast vorbei. Also da hat Charlotte dann noch so einen Fallaway-Slam vom zweiten Seil versucht. Und Rhea hat sie dann, ja, eigentlich mit dem Kopf, das war fast ein DDT, also die ist wirklich mit dem Kopf oben auf diese, diese Ringpfosten sind ja jetzt dadurch, dass diese Leinwände drin sind, auch größer von der Auflagefläche her. Da ist sie sozusagen wirklich voll mit dem Kopf draufgeknallt. Hat es auch so ein bisschen ausgenockt schon gewirkt, das ist da wirklich draufgelehnt, hat sich nicht mehr bewegt. Und Ripley hat das dann genutzt und hat auch einen ziemlich brutal aussehenden Riptide dann vom obersten Seil gezeigt und das hatte dann auch den Sieg und den Titel eingebracht. Und ja, Leute haben sind ausgerastet, also es war wirklich fast schon ein Babyface-Pop. Charlotte haben wir dann noch gesehen, die ist dann so unten am außerhalb des Rings am Apron gelehnt und hat auch so ein bisschen gelächelt. Sind natürlich gleich mal die Twitter-Polizei ist dann gleich gekommen und hat gesagt, die möchte da irgendwie jetzt das Spotlight stehlen und die nimmt das nicht ernst. Aber ich denke mir, nein, ich glaube, die freut sich einfach und hat realisiert, wir haben da gerade die Hütte abgerissen und ein super Match hingelegt. Ich glaube, da kann man schon mal lächeln, auch wenn man das Match verliert. Und ja, also ich glaube, wir haben alles gesagt. Das war wirklich ein hervorragendes Match.
Ja, also das Match war herausragend. Das Match war absolut herausragend. Rhea geht hier absolut gestärkt aus diesem ganzen Ding heraus hervor, weil wir haben gesagt, im Vorfeld war das Match okay aufgebaut, maximal, aber dass die jetzt hier so eine Granate abliefern, wo wir wahrscheinlich wirklich auch nach WrestleMania drüber sprechen werden, was ist denn das beste Match von WrestleMania gewesen? Und da wird das Match hier auf jeden Fall auch immer mal wieder drin sein, weil es eben so gut gewesen ist.
Ja, absolut. Und ich muss sagen, mich freut es halt für Rhea absolut.
Total. Weil,
wer die gesehen hat beim Mae Young Classic damals, also komplett, vielleicht mal anschauen am WWE Network, komplett anderer Look, ein sehr nett aussehendes, schüchternes, blondes, australisches Mädchen, die sozusagen hinaus in die Welt reist, um Wrestlerin war sie ja schon, um sozusagen bei der WWE Erfolg zu haben. Und ich habe sie dann schon sehr lange verfolgt. Ich habe auch NXT UK regelmäßig sozusagen begleitet und darüber berichtet. Da gab es schon mal die große Transformation dann auch. Und ja, also so der Aufstieg, auch die Entwicklung in den letzten Jahren, die hat sich da absolut verbessert, auch körperlich. Also die war immer schon eine sehr gute Wrestlerin. Aber hat natürlich an Masse zugelegt, hat an Charisma zugelegt, jetzt auch mit der, also diese Storyline jetzt auch mit dem Judgment Day hat halt nochmal aufgelegt. Also mich hat es da wirklich sehr, sehr gefreut für sie und der vergönne ich es auf jeden Fall und ich glaube, die von der werden wir auch in den nächsten Jahren noch, mit der werden wir sehr viel Freude noch haben im Ring.
Ja, das Einzige, diese Sache mit dem Lächeln von Charlotte, da bin ich mir nicht so sicher, ob man das jetzt so oft machen muss, ehrlich gesagt, weil wir haben das in den Vorjahren schon häufiger mal gesehen. Ne? Wir haben das bei Sasha Banks und Bianca Belair damals gesehen, da hat Sasha Banks draußen gesessen und hat sich gefreut. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt so oft haben müssen. Natürlich ist es so ein bisschen vielleicht auch das Äquivalent dazu, dass damals war es ja so bei WrestleMania 35, da saß ja quasi Rhea Ripley am Ring und hat geweint, so als ganz krasses Gegenstück dazu, zu dem, was es dann eben hier war. Ich bin gespannt, welche Richtung man das quasi erklären wird, ob man es erklären wird oder ob es einfach nur menschlich gewesen ist. Wenn es menschlich gewesen war, sie hat ja auch kurz applaudiert zwischendurch, also das war jetzt eher so ein bisschen beifällig zwar, aber trotzdem. Mal gucken, ich bin mir da nicht 100% sicher, ob ich das mag oder ob das Charakter gewesen ist oder ob das echt gewesen ist, aber ändert nichts am Match war fantastisch. So, weiter geht's. Wir nähern uns langsam dem Main Event. Es gibt noch einen Trailer zu dem Dreier-IC-Title-Match, was wir dann in der zweiten Nacht sehen zwischen Gunther, Drew McIntyre und Sheamus. Wir haben das von dir angesprochene Interview mit Austin Theory. Do you believe in Theory now? War dann der abschließende Spruch. Und dann kriegen wir noch mal kurz ein Segment mit Snoop Dogg und The Miz, die erstmal hier die offizielle Zuschauerzahl ankündigen mit 80.497 Zuschauern. Die Wahrheit ist wahrscheinlich deutlich geringer. Wir kennen das, was da alles mitgezählt wird. Da wird ja Hausmeister mitgezählt. Jeder, der im Gebäude ist quasi.
Zweimal nämlich.
Genau, und dann hat ja Snoop Dogg gesagt, ja, weißt du, diese Show, die wäre nur noch besser geworden, wenn du, The Miz, auch ein Match bestreiten würdest. Und sagt Miz, nee, ich hab doch überall gepostet, ich will ein Match haben, aber keiner hat sich getraut und niemand hatte meine Herausforderung angenommen. Und dann kommt jemand raus, Markus, und es ist Pat McAfee. Yay!
Ja.
Nicht?
Das Was, ja doch, und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, Nick Khan ist ein Lügner, der die Presse belügt. Der hat nämlich zahlreiche Interviews auch gegeben in der WrestleMania-Woche jetzt. Und da hat man noch explizit gefragt, was ist mit Pat McAfee? Werden wir den vielleicht sehen? Und er hat gesagt, nein, der wird am WrestleMania-Wochenende keine Rolle spielen, der ist nicht da. Ich meine, wollte ich natürlich nicht die Überraschung versauen. Aber habe ich ein bisschen lustig gefunden, dass er sozusagen der Straight Man ist, der dort in den CEO, in der CEO-Rolle auch sozusagen die seriösen Infos an die Presse weitergeben soll. Und mittlerweile ist er genauso in der Wrestling-Szene drin. Man muss alles kayfaben, man muss auch alle belügen. Nein, passt schon. Also es war natürlich eine nette Überraschung, auch fürs Publikum vor Ort. Habe ich nur witzig gefunden, weil er halt wirklich explizit gesagt hat, nein, den sehen wir sicher nicht. Da ist dann rausgekommen, wollte dann sein Match haben, ging 3,5 Minuten. George Kittle, ein Footballspieler, war der Ringside, den haben wir vorher schon mal kurz gesehen. Der hat dann auch als Miss dann Ringside war es, der dann über die Barrikaden gehüpft. Wurde diesmal auch nicht irgendwie von einer übereifrigen Security aufgehalten. Also offenbar hat man die diesmal eingeweiht, dass da jemand dabei sein wird. Beim Gronk war sie, glaube ich, damals so, den zurückgeschickt auf seinen Platz. Der durfte dann noch einen Clothesline zeigen, der auch nicht irgendwie zu DQ oder so geführt hat. Und dann hat Pat McAfee den Punt gezeigt und das Match gewonnen in knapp 3,5 Minuten. Ja, war ein nettes Live-Segment. Es gab halt nach dem Frauenmatch schon ziemlich viel Werbung und ziemlich viel Blabla. Also sonst muss man sagen, sehr positiv. Die Show ist eigentlich relativ zügig vorbeigegangen. Also wir hatten natürlich diese Video-Packages immer wieder, die du angesprochen hast. Aber teilweise früher hatten wir das wirklich, dass 20, 30 Minuten fast bei WrestleManias zwischendurch so Segmente waren. Das war jetzt diesmal nicht, außer eben da dazwischen. Jetzt gab es noch dieses Pat McAfee-Match. Ich habe mich doch ein bisschen gefreut, dass wir jetzt dann endlich mal beim Main-Event waren. Ansonsten, ja, war das natürlich eine nette kleine Geschichte. Pat McAfee wieder gezeigt, ein bisschen vielleicht ein bisschen ESPN-Berichterstattung noch abgestoppt, dadurch auch mit dem George Kittle als Footballspieler. Ja, kann man mal machen.
Ja, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, gerade vor dem Main-Event. Wir haben so ein Main-Event, der extrem auf Emotionen, auf Zuschauerreaktionen basiert. Gibt den Leuten, gerade in der Halle, gib denen ruhig mal eine halbe Stunde, dass sie verschnaufen können. Einfach, dann mach sie hier sowas. The Miz tut's nicht weh. Pat McAfee kriegt seinen Pop, der hat auch Spaß dran, das wissen wir. Ist vollkommen in Ordnung, das hier zu bringen. Da muss man auch nicht sagen, das war ein schlechtes Match. So, nee, das war halt eine Pinkelpause. Im Endeffekt, was anderes war es nicht. Die Leute sollten eine Pause kriegen und ein bisschen verschnaufen können, damit sie für ein Main-Event fit gewesen sind. Und dann kann ich mit leben.
Schön war auch, Michael Cole hat dann gesagt, ja, er und Pat McAfee sind die einzigen zwei Announcer, die bei WrestleMania nicht besiegt wurden. Und ich dachte, wieso? Pat McAfee hatte letztes Jahr dieses ganz furchtbare Match gegen Vince McMahon und hat verloren. Also
das zählt nicht.
Nein, das war unsanctioned, das zählt nicht.
Ja, genau das. Nee, da muss ich auch lachen. Ich habe auch so, vertue ich mich da? Hatte ich letztes Jahr verloren? Habe ich auch nochmal gerade nachgeschaut. Ja, nee, das war was anderes. Aber egal wie. Also kommen wir damit dann auch Richtung Main Event. Es gab noch kurze Ankündigungen, beziehungsweise nochmal Bestätigung. WrestleMania 40 dann im nächsten Jahr, auch im April in Philadelphia. Und ja, jetzt sind wir dann beim Main Event angekommen. Der Main Event ist das Match um die WWE Unified Tag Team Championship zwischen den Titelträgern, den Usos und Kevin Owens und Sami Zayn. Und Markus, es gibt wieder Musik von Lil Uzi Vert, der hier den Anfang für die Usos macht. Kai hat nur geschrieben, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber die Leute haben es gefeiert, entsprechend war es gut.
Ja, also ich kannte den ich kannte den Namen, den habe ich mal irgendwo gehört. Also ich, wenn du mir jetzt gesagt hast, gefragt hättest, wer ist Lil Uzi Vert, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ein amerikanischer Rapper. Mehr kenne ich von dem aber nicht. Wie gesagt, nicht meine Musik und wahrscheinlich auch nicht mehr ganz meine Alterszielgruppe. Also wie gesagt, die WWE hat ja da immer sozusagen die, gerade bei WrestleMania, die großen Namen noch aus dem Showbusiness. Also freut mich für sie. Der Typ ist offenbar eine große Nummer, hat eine ganze Menge Hits auch in den Billboard-Charts und so weiter gehabt. Also ist natürlich für eine WrestleMania schon okay, wenn man da so einen großen Musik-Superstar auch präsentiert. Hat dann so ein bisschen noch die Usos zum Ring gerappt. Hat jetzt nicht wehgetan. Also ich hätte ihn nicht gebraucht, aber für die WWE ist es natürlich ein Ding und dann passt das auch schon wieder.
Und wie du so schön sagst, ne, also es war jetzt nicht so, dass wir da ein halbes Konzert bekommen haben, sondern es war gerade mal so ein halber Song im Prinzip.
Ja, stimmt, das haben wir in der Vergangenheit auch schon anders gehabt, dass uns dann noch mit so einem 7-minütigen Medley beglückt haben, teilweise vor dem Main-Event. Also das war zumindest kurz und schmerzlos.
Ja, eben drum. Und ja, ansonsten hier die Emotionen für Sami Zayn und Kevin Owens, die kochen hier natürlich hoch. Und da muss ich mich mal fragen, Markus, hast du auch ein bisschen Gänsehaut bekommen, als hier Sami Zayn rauskam?
Ja, absolut. Und vor allem, ich habe dann auch gesehen, also einerseits das, einfach die Reaktionen bei Kevin Owens ja schon mal und bei Sami Zayn sind die Leute dann komplett ausgerastet. Und es war halt sehr, sehr schön. Die hatten auch beide das PWG-Logo und auch die Super Dragon-Maske auf der Hose. Also für die, die es nicht kennen, PWG ist sozusagen die Super Indie in den USA, wo alles, was Rang und Namen hat, mal aufgetreten ist, also angefangen eben von Sami Zayn damals noch als El Generico und Kevin Owens als Kevin Steen. Wir haben da aber auch Leute wie Walter, also beziehungsweise Gunther gesehen. Wir haben Ilya Dragunov dort gesehen. Wir haben Tommy End, also jetzt Malakai Black dort gesehen. Und eigentlich, ich sag mal, alles, was irgendwie damals bei NXT Black and Gold irgendwie mal zumindest ein halbwegs gutes Match gezeigt hat, ist irgendwann mal bei PWG aufgetreten. Ja, gehört eben Super Dragon und auch Excalibur, den wir ja als Announcer von AEW kennen, unter anderem. Und da hatten die beiden so in den USA auch ihre Anfänge und ihre ersten großen Matches, also wo sie sozusagen auch wirklich aufgefallen sind. PWG ist eben auch in Los Angeles angesiedelt. Battle of Los Angeles ist sozusagen das große Turnier, was es jedes Jahr gibt. Und das war sozusagen auch die Hommage an ihren Ursprung. Fand ich auch sehr, sehr interessant, weil sieht man auch ein bisschen so die Triple H-Handschrift jetzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass unter einem Vince McMahon das durchgegangen wäre, so das Logo von der Super Indie zu tragen. Also das war so ein bisschen ein Easter Egg.
El Generico ist auch genannt worden übrigens, ne?
Genau, es gab dann einmal eine Szene, wo die Crowd dann so Ole 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 genannt hat. Also für die, die ihn vielleicht gar nicht von damals kennen, Sami Zayn damals als El Generico, der generische Luchador mit Maske. Da war im Ole, der hat auch nichts anderes gesagt als Ole, glaube ich, damals. Sie hat er noch gesagt, genau. Und da hat Michael Cole tatsächlich auch im Kommentar gesagt, ja, der El Generico wäre stolz auf diesen Chant. Also das, ja, habe ich sehr nett gefunden, ein bisschen diese Anspielungen noch zu hören.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand es auch schön. Und ich habe auch wirklich bei dem Super Dragon Logo auf der Hose von Kevin Owens ist mir das aufgefallen, weil ich da ganz kurz pausieren musste beim Entrance der beiden. Und so, ist das wirklich Super Dragon da auf der Hose? Okay, ja, das daneben sieht da irgendwie so aus, wenn das PWG Logo wäre. Witzig. Lass mal hier zum Match kommen, weil ich finde, das Match ist deutlich schneller gewesen, als ich erwartet hätte. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das würde eher ein Match werden, was längere, langsamere Isolationsphasen haben würde. Aber stattdessen waren die Isolationsphasen da, aber sie waren eben gespickt mit sehr, sehr vielen großen Aktionen. Und das hat sich gleich schon zu Beginn an abgezeichnet. Hast du dich da auch gewundert? Also, weil wir haben auch schon Uso-Matches gesehen, wo die Isolationsphasen hauptsächlich daraus bestanden, dass jemand geschlagen worden ist, getreten worden ist, also diese kleineren Aktionen. Aber hier war es ja sehr oft so, dass da wirklich die Bomben auch um die Ohren geschmettert worden sind.
Ja, absolut. Aber ich denke mal, die haben sich auch im Vorfeld wahrscheinlich überlegt, wir sind da jetzt im Main-Event von WrestleMania, also da müssen wir wirklich auch ordentlich was bieten. Das haben sie auch gemacht. Also Isolationsphase gab es so am Beginn eigentlich. Da hat man Sami so, ja, knapp 5 Minuten eigentlich. Also es ging mal so los, dass Sami und Jimmy gestartet hätten. Dann wollte Jay aber unbedingt schon mal gleich rein. Und dann gab es eigentlich mal 5 Minuten so Sami-Isolation. Aber wie du sagst, also jetzt nicht auf langweilig, sondern mit sehr viel Aktionen. Aber der konnte mal die ersten 5 Minuten eigentlich nicht viel zeigen und auch nicht wirklich mit Kevin Owens wechseln. Das ist ihm dann letztlich doch irgendwann gelungen. Da hat Kevin gleich mal losgelegt, gab es einen Senden, da gab es einen Frog Splash auf Jimmy, der draußen war. Dann hat er gleich mal noch einen Frog Splash gezeigt nach drinnen auf Jay. Gab es auch mal gleich einen Two-Count. Und dann wollte er einen Stunner zeigen, der ist aber dann geblockt worden. Und dann ging es, ja, wie du sagst, eigentlich actionreich weiter.
Wir haben dann auch Konfrontationen draußen auf dem Apron gesehen, wo dann auch die Usos versucht haben, hier quasi KOs Angriffsflut zu stoppen. Da hat dann Sami Zayn auch eingegriffen, hatte unter anderem Jey Uso einen Brainbuster aufs Apron gezeigt, während Jimmy und KO auf dem Top Rope gewesen sind. Wir sehen dann von Sami Zayn unter anderem auch einen Uso-Splash noch. Also das ist dann wirklich auch schon die erste Phase, wo die Usos im Hintertreffen sind, die sich dann aber wieder zurück ins Match arbeiten und dann gerade auch gerade Sami Zayn muss hier wirklich hart einstecken eine ganze Zeit lang. Und wir sehen dann unfassbar viele Superkicks in der Mitte des Matches, Markus, oder? Also dann Sami Zayn am Boden, da gibt's dann einen Superkick nach dem Blind Tag, generell die Usos mit sehr, sehr vielen Blind Tags, muss man auch mal hier hervorheben. Dann noch ein Superkick von Jimmy, danach ganz, ganz viele Superkicks von beiden gegen Sami, sodass KO erstmal den Safe machen muss. Was kassiert er dafür? Ein Superkick. Dann nochmal ein Superkick an Hinterkopf von Double Superkick an Hinterkopf von Sami. Also dieses Bearbeiten von Sami mit den Superkicks war hier ein großer Faktor quasi, um ihn weich zu treten sozusagen, oder?
Ja, man könnte fast sagen, die Superkick-Party, fällt mir vielleicht noch ein anderes Team ein, ich komme jetzt gerade nicht drauf, die auch gerne machen und da auch schon ein bisschen Kritik bekommen haben seitens der WWE. Nein, lassen wir das, wir wissen, dass ja die Usos sehr Superkick-affin auch und haben sie doch sehr schön gezeigt. Also nach dem Double-Superkick gab es dann auch wirklich einen Nearfall, da ging es glaube ich wirklich bis 2,9. Und den Brainbuster hast du angesprochen auf den Apron, da wollte ich noch kurz was sagen, weil ich habe nämlich ein bisschen gewartet. Das war sozusagen ein El Generico Move, war der Brainbuster sozusagen aufs oberste Turnbuckle. Den haben wir nicht gesehen, aber das war so offenbar ein bisschen der Kompromiss. Wir haben zumindest den Brainbuster auf den Apron gesehen da an der einen Stelle. Genau, dann ging es weiter, dann wollte Kevin Owens eigentlich draußen Jimmy durch den Announce Table powerbomben. Da hat Jay aber dann nochmal eingegriffen und dann gab es den Double Choke Slam gegen Kevin Owens und dann dachte man eigentlich schon kurz, das Match ist jetzt vorbei und die Usos behalten die Titel, dann gibt es nämlich im Ring den 1D gegen Sami und das war wirklich also ein wahrscheinlich der knappst mögliche Kickout, den du noch irgendwie machen kannst. Und ja, da ist die Crowd mal komplett ausgerastet, weil ich glaube, es hat auch noch nie jemand beim 1D ausgekickt, das war auch das erste Mal. Und ja, dann hatten wir so ein bisschen Storytelling, weil da hat Jay dann wirklich Sami nach Strich und Faden verprügelt. Der hat sich auch gar nicht mehr gewehrt oder wehren können. Dann hat Jay sogar den Helluva-Kick oder so eine Abwandlung davon gezeigt. Und ja, hat ihn dann auch angeschrien, quasi so jetzt bleib endlich liegen und verlier quasi so, wie sich's gehört. Und das hat allerdings Sami dann noch zumindest so weit motiviert, dass er dann wirklich noch einen Exploder gezeigt hat in die Ecke hinein. Und dann ist auch Kevin Owens wieder aufgetaucht, hat mal Pop-Up-Powerbombs ausgeteilt. Da ging es dann schon auch Richtung Ende und da haben sie nochmal voll aufgedreht alle.
Genau, also zuvor diese Storyline-Sequenz fand ich übrigens toll, wie du sie gerade genannt hast. Ne? Also dieses auch nochmal ins Gewissen reden, auch dass Sami und Jay hier so viel Zeit, also viel Matchzeit auch miteinander bekommen haben, war hier so wichtig. Also sowohl, dass wir das Match begonnen haben, als auch, dass wir jetzt diese Phasen gehabt haben, weil die beiden ja diese besondere Beziehung zunächst mal gehabt haben, wo die beide gedacht haben, ja.
Sorry, das haben wir nochmal bei SmackDown haben wir das ja auch gesehen. Da gab es im Opening-Segment auch nochmal ein Face-to-Face der beiden Teams, wo Sami auch nochmal sozusagen auf Jay eingeredet hat und gesagt hat, du wirfst mir quasi vor, dass ich dir gegenüber nicht loyal war. Ich war dir gegenüber und auch allen anderen immer loyal. Aber du hast dich halt nicht für die Loyalität, sondern du hast dich quasi fürs Blut, für die Blutbande entschieden. Nur der Einzige, der dir gegenüber halt nicht loyal ist, das ist Roman Reigns. Also da hat man schon auch noch ein bisschen jetzt, und ich denke auch mal, da wird's hingehen in der nächsten Zeit, dass man da jetzt so diesen internen Bloodline-Split vielleicht noch mal ein bisschen ankurbeln möchte. Wir haben das ganz zu Beginn von der Story ja gesehen, da war Jay ja gegen Roman, hat sich dann ihm angeschlossen, hat sich unterworfen. Und man hat jetzt immer wieder so ein bisschen damit gespielt, dass er vielleicht da doch Gewissenskonflikte hat und dass er vielleicht ja so aus der Familienehre heraus zwar agiert, aber das vielleicht gar nicht so einverstanden ist. Und also das sind auch wieder so Elemente und das haben wir auch so ein bisschen in dem Match nochmal gesehen, hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. Generell auch, wie man Sami Zayn hier platziert hat, ne, der natürlich ist der emotionale Anker hier in dem Match. Ne, der muss leiden, das ist die Aufgabe von Sami Zayn in dem Match. Der muss hier verprügelt werden und der muss dann eben auch das durchstehen, damit er dann am Ende jubeln kann. Ganz klassischer Aufbau eigentlich. Und ich mochte auch gerade diese Tatsache, dass im Prinzip die Usos sich blind verstehen und das auch demonstriert haben mit den vielen Blind Tags, fand ich sehr, sehr gut. Genauso wie dass KO und Sammy vor allem übers Herz und über diese Willensstärke hier das Ding eigentlich überlebt haben. Weil, du hast es gerade angesprochen, es gibt dann das Hot Tag zu KO an der Stelle, die Pop-Up Powerbombs, es gibt eine Helluva Kick gegen Jimmy, es gibt einen Stunner gegen Jay, gibt aber nur eine große 2 und dass dann erstmal alle down sind, rappeln sich dann nochmal hoch, es gibt einen kurzen Stare-Down der beiden Teams und dann geht's ordentlich auf die Fresse. Erneut Blind Tags der Usos, sodass es hier Super Kicks gegen KO und Sami Zayn gibt. Es gibt einen doppelten Uso-Splash, der nicht ganz herausragend gesessen hat, muss man sagen, aber trotzdem gut
genug. Aber trotzdem halt auch ein Kickout erst bei 2,9 irgendwas.
Genau.
Also das war schon ein sehr fieser Nearfall, möchte ich sagen.
Genau das, ja, genau das. Dann gibt es gegen KO noch, gibt's noch einen Doppel-Superkick in der Ringecke. Der wird dann nach oben aufs Apron gesetzt. Sammy schafft es dann noch hier, Jimmy Uso rauszuziehen. KO nutzt diese Verwirrung für einen Fisherman's Buster vom Top Rope. Dann gibt's das Hot Tag zu Sami Zayn. Ja, und dann bekommen wir hier das, was wir eigentlich haben wollten, Markus, nämlich das große Finish mit Sami Zayn und Jay Uso, oder? Auch da die Helluva-Kicks, die es hagelt. Und auch vor allem Sami Zayn, der hier keine Gnade mehr kennt und auch keine Freundschaft mehr zu Jay Uso.
Genau, zwischendurch hat dann KO noch Jimmy mit einem Stunner ausgeschalten und dann gab es den, also insgesamt dann 3 Helluva-Kicks und dann durfte Sammy sozusagen Jay pinnen oder hat Jay gepinnt. Und ja, damit die Rekord-Titelregentschaft der Usos vorbei. Sami Zayn und Kevin Owens erstmals gemeinsam Tag Team Champions im Main Event von einer WrestleMania. Also, wenn du mir das gesagt hast, ich überlege gerade, ich habe El Generico bei der WXW, glaube ich, 2011 oder so, 11 oder 12, das erste Mal gesehen. Wenn du mir gesagt hast, in 11, 12 Jahren ist der im WrestleMania Main Event und das heißeste Babyface der Company in der besten Storyline der letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre, dann hätte ich die wahrscheinlich mal zum Drogentest geschickt. Also freut mich für die zwei natürlich auch unglaublich. Das sind ja auch wirklich gute Typen. Also Sammy hat ja auch sehr viel mit seiner Sammy for Syria, wo sie mobile Kliniken aufbauen. Also sind ja auch wirklich nicht nur hervorragende Wrestler, sondern ich glaube wirklich auch nette, gute Menschen, die beiden. Und da vergönne ich es ihnen natürlich umso mehr auch diesen wirklich großen Moment. Weil natürlich sagen wir alle, ja, beim Wrestling geht es auch ums Geld und um alles, aber es geht auch um Emotionen. Und ich glaube, als langjähriger Wrestler, der sich wirklich von den tiefsten der Indie-Szene in den WWE-Main-Event hochgearbeitet hat, bedeutet dir trotzdem auch der WrestleMania-Main-Event noch was.
Ja, mir ist gerade erstmal klar geworden, dass jetzt ja KO eine WrestleMania Main Event Streak quasi hat, ne?
Stimmt.
Ja, also der hat jetzt zweimal hintereinander im WrestleMania Main Event gewrestelt. Hätte man auch nicht für möglich gehalten noch vor einiger Zeit, ne?
Nein, vor allem das waren die beiden, da hat man gesagt, ja komm, der eine ist quasi viel zu schmächtig und zu klein, der andere hat überhaupt nicht diesen Body, den die WWE haben will. Das sind zwar gute Indie-Wrestler, aber die werden es nie zu irgendwas bringen bei der WWE, das werden die nie zulassen und ja. So schnell kann sich die Welt ändern in nicht mal 10 Jahren.
Ja, und auch absolut verdient, weil wir haben auch im Vorfeld natürlich diskutiert, was wird denn hier der Main Event sein von WrestleMania Tag 1. Absolut verdient, dass diese Geschichte auch den Abend abschließt. Also so toll das Match zwischen Charlotte und Rhea gewesen ist, hier das Ding zu beenden mit jubelnden Sami Zayn, Kevin Owens. Das wollten wir doch alle haben, Markus. Oder wir sind jetzt diesen ganzen langen Weg mitgegangen und du hast ja auch im Publikum Leute gesehen, die geweint haben und die Emotionen waren da. Das war schon die richtige Wahl, dass man das so gemacht hat. Und jetzt fühlt sich auch nicht mehr wie ein Trostpreis an.
Absolut nein. Also das hat man auch richtig gut aufgebaut. Da gab es ja echt die Angst, dass sozusagen vielleicht sogar Cody ausgebuht wird. Aber wir haben immer gesagt, na, du musst den Leuten halt das bieten, was sie haben wollen. Und wenn du ihnen quasi als nicht als Trostpreis, sondern sagst, okay, einerseits, du willst sehen, dass Cody diesen Titel gewinnt, den sein Vater nie hatte. Also das werden wir heute sehen, ob das so passieren wird. Und auf der anderen Seite musst du quasi diese Bloodline-Geschichte so weitererzählen, dass du den Fokus eben von Roman und Sammy auf die Usos und Sammy lenkst oder auf Jay und Sammy eigentlich. Du willst vielleicht diese große Reunion mit Kevin Owens haben und du willst, dass die gemeinsam die sehr dominanten Usos besiegen. Und genau dort ist man hingegangen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ah, langweilig, das habe ich ja schon seit 3 Monaten gewusst, sondern sie haben es wirklich geschafft, diese Geschichte so zu erzählen, dass du sagst, und ich möchte aber sehen, dass die so ausgeht. Also wie bei einem guten Film, da möchte ich ja auch, dass der Actionheld irgendwie gegen alle Widrigkeiten am Schluss als strahlender Sieger davon geht, vielleicht noch das Mädchen kriegt und die Welt rettet. Und ja, also im Prinzip haben wir die Geschichte jetzt bekommen und war wahrscheinlich eins der schönsten WrestleMania-Finishes. Also ich bin happy mit der Geschichte und ich bin mir da zu keinem Zeitpunkt, war ich gelangweilt oder habe mir gedacht, bitte, was wollen wir denn da für komische Dinge unter die Nase reiben, die mich nicht interessieren.
Ja, sehe ich über weite Strecken ganz genauso. Wie gehen wir denn jetzt aus dieser ersten Nacht von WrestleMania raus, Markus? Wie lautet dein Fazit? Und wir brauchen natürlich eine Bananenwertung, 0 bis 8 Bananen.
Ja, ganz kurz vielleicht noch, ich habe mir auch die Pressekonferenz dann noch angeschaut nach der WrestleMania. Und also da sind jetzt ein paar Dinge passiert, die jetzt nicht Rhea Ripley hat gesagt. Das ist halt der erste, also tatsächlich so, das ist der erste Grand Slam Champion. Das heißt NXT UK, Raw, SmackDown, Tag Team und NXT UK sogar. Rey Mysterio hat gesagt, ja, es war halt toll mit Snoop Dogg im Lowrider und es war halt sehr emotional und er hat halt sehr viel auch gemacht, um Eddie Guerrero zu ehren. Aber sehr interessant waren eben Kevin Owens und Sami Zayn, die halt sehr viel, nämlich auch sehr offen gesprochen haben über ihre Zeit damals bei PWG, bei Super Dragon, über all diese Emotionen und Gedanken, die ihnen jetzt plötzlich wieder an diesem Wochenende auch so in den Kopf gekommen sind, die ganzen Widrigkeiten, wo sie quasi aus Kanada angereist sind, am Flughafen gestanden sind und sie gedacht haben, na, hoffentlich kommt uns auch jemand abholen zu dieser Show. Und sehr schön habe ich gefunden, also sie haben auch irgendwie so ein bisschen über die Storyline gesprochen und gesagt, na, sie haben das Gefühl, dass das hat jetzt ein bisschen so für Storylines in der WWE das gemacht, was sozusagen diese großen HBO-Serien der frühen 2000er, Sopranos und so, fürs Fernsehen gemacht haben. Also dass man jetzt auch wirklich komplexe, langwierige Geschichten erzählen kann. Und was mir sehr schön gefallen hat, sie haben dann auch den Usos gedankt. Also Kevin Owens hat gesagt, die Usos sind absolut großartig. Und es ist absolut toll, dass sie hätten das auch ohne die nicht so hinbekommen. Und sehr schön, er hat gesagt, es gibt auch noch 2 andere Leute, die sie quasi, ohne die sie nicht dort sind, wo sie jetzt wären, nämlich Jay und Mark Briscoe. Und hat auch gesagt, dass er hofft, Jay Briscoe haben wir vor kurzem verloren und er hofft auch, dass die beiden stolz sind auf das, was sie so gezeigt haben jetzt. Also das habe ich auch sehr schön gefunden.
Sehr gut. Dann haben wir das auch abgehakt. So, jetzt aber hier dein Fazit. Mensch, ey.
Ja, also absolut großartige Card. Wir haben es eh Match für Match gesagt. Bis auf Cena-Match. Und das war jetzt nicht schlecht. Das war halt nur einfach nicht ganz auf dem Niveau, wo es vielleicht man sich vor ein paar Jahren noch gewünscht hätte. Nein, aber für mich eine absolut starke WrestleMania, die mich wirklich hungrig auf mehr hinterlassen hat, zurückgelassen hat. Also ich freue mich tatsächlich auf die 2. Nacht heute. Und ich weiß nicht, was haben wir denn an maximaler Bananenwertung?
8.
Naja, dann würde ich sagen zumindest 7,5.
Uiuiuiui. Der Markus haut hier gleich eine raus, also in seiner WrestleMania-Premiere.
Tatsächlich, die letzten 2 Matches haben mich da sehr mitgenommen und alles andere war gut bis sehr gut. Also ist auch wirklich jetzt so eine 2-tägige WrestleMania, wie sie sein soll. Ging 4 Stunden, war knackig, war kein schwaches Match dabei. Hatte große Momente, hatte viele Stars, hatte mit den letzten beiden Matches vor allem 2 wirkliche Killer-Matches. Mehr kann ich mir von einem Wrestling-Pay-Per-View eigentlich nicht wünschen.
Ich gebe hier eine gute, sehr gute 6,5. Weil ich habe trotzdem, also Opener stimmungsmäßig gut, wrestlerisch das Tag-Match unterhaltsam, aber eigentlich egal. Auch das Damen-Tag-Match hat mich jetzt nicht so umgehauen. Wir haben noch dieses Filler-Match gehabt, was ich natürlich verstehen kann, warum man das bringt. Trotzdem ist es dann ein Filler-Match. Deswegen komme ich bei 6,5 raus. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist immer noch eine sehr, sehr gute Wertung. Und ich hatte wirklich sehr viel Spaß hier mit dem Ding. Und ich habe richtig Lust drauf, mir jetzt auch die zweite Nacht natürlich dann reinzuschrauben, dann am Montagabend. Und bin gespannt, auch Markus, was man vielleicht noch mit Bobby Lashley anfangen wird, der ja eine Herausforderung gestellt hat, die unter anderem KSI auf YouTube angenommen hat. Wird es er werden oder wird es jemand anders werden?
Ja, ich hoffe nicht, dass es KSI wird, weil da sehe ich eigentlich keinen Mehrwert, außer man möchte so einen 30-Sekunden-Squash irgendwie haben. Aber das bringt auch Bobby Lashley nicht. Nein, ich habe zwei Prognosen. Also, weiß nicht, wir spoilern da jetzt einfach mal das NXT-Ergebnis oder vielleicht müssen wir es gar nicht spoilern. Ich würde am ehesten davon ausgehen, dass wir Bron Breakker sehen, der diese Herausforderung annehmen könnte. Und ansonsten, wir hätten ja das Bray Wyatt-Match gehabt. Also, wenn es nicht Bron Breakker wird, dann tippe ich auf einen Uncle Howdy.
Uiuiui, das ist natürlich auch mal eine Variante. Ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt aus dem Bauchgefühl vielleicht sogar gesagt, vielleicht Austin Theory macht Double Duty. So als eine Theorie. Bron Breakker, glaube ich, den wird man bei Raw präsentieren. Das ist so mein Pick, deswegen.
Oder man möchte jetzt Tony Khan, der sich ja schon öffentlich dazu geäußert hatte, dass er da vielleicht einen ganz guten Plan hätte, in die Parade fahren und der Herausforderer wird Goldberg.
Mal schauen, wie das wird. Und wen wir da noch als, wird es ja auch ein Bonus-Match ganz offensichtlich geben. Das werden wir dann natürlich dann auch besprechen bei der Review, die dann am Dienstag kommen wird. An der Stelle lasse ich aber den guten Kai nochmal zu Wort kommen, der euch hier ganz brühwarm aus Los Angeles wirklich gerade frisch aus dem Uber gestiegen, ins Airbnb gerannt, kleine Botschaft zu hat kommen lassen. Hören wir mal rein und wir melden uns danach noch mit der Verabschiedung wieder.
Wozu ich jetzt mal generell was sagen muss, ist zum Stadion selbst. Das ist wirklich so genial, wie einfach das alles ist in Amerika, da in ein Stadion reinzukommen. Also auch da, ich habe da die Tickets in der Wallet, halt die davor, Tickets für 3 Leute, zack, 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 fertig. Also auch da bei einem Event von 80.000, lass es realistisch vielleicht 50.000, 60.000 sein, ne? Wie einfach das alles geht, das ist so unkompliziert, das ist so schön, auch gerade wenn ich das jetzt vergleiche mit irgendwo ins Stadion hier in Deutschland. Das ist so viel einfacher, diese ganze Eventkultur. Und auch generell ist es ein bisschen komisch, wenn man da jetzt im Stadion ist. Und klar, dann hast du da auch irgendwie Bierchen und sowas alles. Aber gerade die Amis, die sehen das viel mehr als Event an. Also klar, es ist ja auch ein Event jetzt für uns als Deutsch dahin zu gehen, aber das ist wirklich dieser Charakter, du sitzt dann da, hast dann dein Bier oder sowas und fühlst dich damit erstmal generell schon so ein bisschen wie der Außenseiter. Obwohl ich sagen muss, dass jetzt bei Mania mehr Leute irgendwie mal so ein Bierchen hatten, als noch im Vergleich zu SmackDown oder sowas. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz komisch, weil wirklich, also sei mal in Deutschland im Stadion und du hast dann da eben ein Essensstand und ein Getränkestand. Der Getränkestand jetzt auch bei Mania ist leer, der Essensstand ist pickepacke voll. Und das ist halt in Stadien ja immer, oder bei uns in Deutschland andersrum so, ne? Und die Leute wirklich, die karren da das Essen ins Stadion. Also auch vor uns Leute haben sich dann da wirklich ganze Pizzen reingeknallt. Also es ist wirklich ganz anders. Und die stehen dann auch mal mitten im Match auf und kommen dann auch 2 Matches später wieder. Also es ist wirklich ganz, ganz anders. Aber kommen wir mal zu den Matches selbst. Opener natürlich Theory gegen Cena. Ganz geil, dass die da mal live zu sehen hat. Natürlich da einen emotionalen Wert, weil ich weiß schon bei so vielen Shows, aber noch nie Cena live gesehen. Also habe ich mich da mega drauf gefreut und gerade auch als Opener perfekte Wahl, weil du heizt die Leute natürlich an. Es haben auch alle gewartet, dass Cena rauskommt und dann das Ding mitzunehmen, Theory da gewinnen zu lassen, macht meiner Meinung nach nur Sinn. Nimmt schön das Heel Heat mit dem Rev Bump da auch passend. Also ich fand das wirklich ein guter Opener, gute Wahl. Weil du hast gemerkt, die Leute sind heiß auf Cena, die haben Bock, dass er rauskommt. Das Make-A-Wish-Ding fand ich auch ganz schön, das war wieder so eine Sache fürs Herz. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Fatal 4-Way Showcase-Match, bin ich ganz ehrlich, hatte ich keine Erwartungen dran. Wenn ich knallhart bin, sage ich sogar, ist ein Match, ist mir komplett egal. Hätte ich auch auf der Karte auch nicht gebraucht. Aber wirklich komplett überrascht von dem Ding, was die da abgefeuert haben. Die haben richtig Vollgas gegeben. Also auch die verschiedenen Spots, die sie da gezeigt haben. Diese eine Tower of Doom mit dem Sprung noch von Ricochet, dann gegen Montez Ford. Also wirklich, was die da gezeigt haben. Der Suplex von Chad Gable gegen Braun Strowman. Also wirklich, das Ding hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich bin da komplett ohne Erwartung rein und war verdammt gut unterhalten. Also auch da, wie sich da alle 8 Beteiligten den Hintern aufgerissen haben, wirklich echt gut. Rollins gegen Logan Paul. Erstmal natürlich Logan Paul an seinem Geburtstag kriegt eine Zipline, hat dann so ein Special Entrance, war ganz schick, war jetzt nicht so mega besonders. Ich dachte erst, als ich es auf dem Bildschirm gesehen habe, dass es eben so ist, dass er den Shawn Michaels macht. Dem war dann eben nicht so. Dachte ich, ah, okay, schade. Nichtsdestotrotz war ganz okay. Hatte dann sein Primer-Skottchen dabei, was wir später nochmal dann anders gesehen haben. Rollins Entrance, auch da natürlich kann ich nur mal verweisen auf die Insta-Stories von unserem Headlock-Account. Also das Mitgesinge beim Rollins-Team, es ist so heftig, wie over das ist. Also da haben alle Bock drauf, wirklich jeder macht mit, immer und immer und immer wieder. Das ist wirklich fantastisch. Ich hoffe auch wirklich, dass er jetzt in dem Jahr nochmal irgendwas reißt, also goldmäßig, Titel goldmäßig reißt. Zum Match selbst, die beiden wieder abgerissen, gute Chemie zusammen meiner Meinung nach. Das Problem war in der Halle selbst, dass David, du hast ja über dem Ring so ein, ist kein Videowürfel, ist so ein Videoring, sag ich jetzt mal. Und der hat da so ein bisschen gesponnen und dann hatte man eben kein Bild mehr. Und also ja, du konntest es eben sehen, was im Ring auch passiert war, konntest auch eigentlich wirklich okay sehen, ne? Aber du guckst dann doch schon eher auf den Videowürfel, den ist jetzt trotzdem mal weiterhin. Und der ist eben ausgefallen. Und dann haben dann die Leute gechantet, hier, fix the screen. Das war ganz witzig, aber hat er dem Match natürlich nicht gut getan. Das dann auch gemerkt und als dann das Ding wieder repariert wurde, gab es einen riesigen Pop, dass es dann wieder funktioniert hat. Und das Gute war auch, dass das Match schon ab da noch irgendwie so 10, 15 Minuten ging, weil sonst wäre es echt undankbar gewesen, wenn die jetzt da abreißen und dann so negative Chance bekommen, weil dann eben der Screen kaputt ist, ein bisschen nervig. Aber ging trotzdem auch noch da wieder. Logan Paul meiner Meinung nach wieder krass geliefert, kann ich nichts gegen sagen. Wieder wirklich komplett wie natural im Ring, wie er sich da bewegt, das sieht alles gut aus. Auch die Aktion, die er zeigt, schön arrogant natürlich, auch da wieder. Und dann hier Primer-Skottchen war dann eben KSI. Natürlich wollen wir da auch noch rein, ne? Hätte auch irgendwie Jake Paul sein können, aber nix, KSI. Auch da nochmal ein bisschen Werbung für Prime machen. Nichtsdestotrotz, der Frog Splash Spot war witzig. Nimmt natürlich auch wieder mediale Aufmerksamkeit mit. Ja, ne? Also, egal ob man es die Leute mag oder nicht, das, was sie da machen, machen sie wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Ist ein weiteres gutes Logan Paul Match. Dann muss ich ganz klar sagen, das Match, was ich auf der Card mit am schwächsten fand, war dann Trish, Lita und Becky gegen Damage Control. Ja, also natürlich halt cool auch Trish und Lita zu sehen, ne? Macht natürlich auch Spaß und die haben sich auch alle Mühe gegeben und das war auch natürlich auch alles vernünftig. Nichtsdestotrotz, ich verstehe da jetzt auch nicht, warum Damage Control wieder verlieren muss. So, ja, du hast halt den Feel-Good-Moment, die Leute freuen sich, sagen, oh, hier Trish und Lita, yo, cool, ne? Aber wenn wir jetzt mal zurückdenken an den SummerSlam, Damage Control wurden aufgebaut und wir dachten, oh, die machen was, die holen Siege. Und gefühlt holen die seit einem halben Jahr keine Siege mehr. Und dann auch das mit dem Tag-Team-Title-Wechsel. Also weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass man so Damage Control so ein bisschen vor die Wand fährt. Und jetzt auch dann die wieder da verlieren zu lassen. Also es ist auch, glaube ich, jetzt nicht schlimm, falls mal Trish und Lita verlieren würden. Und damit dann Damage Control besser aussieht. Weil das war ja auch so ein bisschen die Story. Ja, ihr seid eben die Veteraninnen. So, an euch haben wir uns orientiert und wenn die sich da jetzt hinlegen für die, also wenn dann Trish und Lita sich mal hinlegen für Damage Control, wäre es schon sinniger, meiner Meinung nach. Ray gegen Dominik. Also auch da erstmal die beiden Entrances, wirklich fantastisch. Also das Dominik-Ding, ich kann es nur nochmal sagen, wie der sich entwickelt hat, ne? Das ganze Ding, das Charisma von dem, wie er sich gibt, wie arrogant er ist. Und auch da, ich wiederhole mich, wie toll man den hassen kann. Auch im Match wird er durchgezogen, die Sache mit der Mutter, mit der Schwester. Aber bevor wir zum Match kommen, natürlich noch der Ray Entrance mit Snoop Dogg am Anfang mit dem Eddie-Theme. Alter, war das ein Pop in der Halle. Auch da wieder komplett ins Herz, nur geil. Dann eben noch mit Snoop Dogg reinfallen, im Lowrider auch noch witzig irgendwie. Also beide Entrances wirklich fantastisch. Und du hast auch gemerkt, das Match ist groß. Also und auch mit diesem, ja hier mit dem Trailer, der vor dem Match kam, wo man noch gesehen hat, wie lange die Story auch geht, habe ich so ein bisschen vergessen, weil die auch ein bisschen vor sich hergedümpelt ist natürlich, ne? Weil dann auch mal der Judgment Day eher woanders beschäftigt war. Aber jetzt hier wirklich das Raiding und dann auch nochmal mit dem Rückbezug zu Clash of the Castle. Das ist wirklich auch da wieder eine gute, lang erzählte Story. Zwar mit Pausen zwischendrin, nichtsdestotrotz gute Geschichte und auch das Match. Mich hat da ein bisschen genervt, dass das wieder so ein Sponsoring-Kram sein musste und dass dann an den Banden irgendwie Cinnamon Toast Crunch ist. Also das nervt bei so einem jedoch schon auch irgendwie eher ernsten Match und einem persönlichen Match, dass dann immer dieses Sponsoring dabei ist und dass dann die Barrikaden und die Pfosten da alles Cinnamon Toast Crunch zeigen müssen. Ja, weiß ich nicht. Sowas nervt mich so ein bisschen. Aber unabhängig davon, wie gesagt, die Crowd hatte richtig, richtig Bock. Denn wie gesagt, wie sich Dominik entwickelt hat. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass ich eigentlich dachte, Dominik holt hier den Sieg. Also, dass er jetzt die Chance nutzt und dann Ray besiegt. Aber gut, wer weiß, vielleicht geht die Fehde auch noch weiter, ne? Ist ja auch, glaube ich, Spekulation, die ihr in der Preview angestellt habt. Aber auch da, also wirklich dieser Spot mit dem Gürtel zum Beispiel, wo es dann auf den Arsch gibt, natürlich auch witzig mitgenommen. Also die Leute hatten auch alle Bock, dass Dominik jetzt auf die Schnauze kriegt. Und das ist dann ja auch entsprechend passiert. Von daher mochte ich das ganz gerne. Und was ich auch unfassbar fand, so ja, ich weiß natürlich, Bad Bunny ist groß, der ist riesig, ne? Mit Erfolgen und Streaming-Zahlen. Aber der wurde ja allein schon vorgestellt als Co-Kommentator. Da hat er schon einen riesigen Pop bekommen. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann beim Eingriff später nochmal, als er dann Dominik daran hindert, die Kette einzusetzen. Also wirklich, ich finde es krass, wie beliebt er ist. Das hätte ich irgendwie nie gedacht, dass der so over ist. Kommen wir zu Rhea gegen Charlotte. Muss ich ganz klar sagen, bin ich erstmal froh, dass es nicht Main Event war, weil Main Event meiner Meinung nach ist komplett verdient, Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos. Aber da auch bei dem Match fand es am Anfang ein bisschen gebraucht. Das hat sich aber schon sehr groß angefühlt, also auch gerade auch mit den Entrances von Rhea und von Charlotte. Auch beide da ihr Feuer gehabt oder ihr Feuerwerk beziehungsweise. Das war halt wirklich geil gemacht. Und wie gesagt, am Anfang so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber gerade so diese Schlussphase, ne, da waren wirklich viele Nearfalls drin. Und die Leute waren auch immer heiß, haben gesagt, okay, wir wollen jetzt, dass Rhea das Ding holt. Wir sind auch irgendwo gegen Charlotte. Aber gerade in erster Linie sind wir auch wirklich für Rhea. Und also wirklich dann gerade am Ende die Nearfalls, die sie gezeigt haben, das war wirklich stark. Da dachte ich auch mehrfach, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Und als es dann den Riptide vom Top Rope gab, auch in der Halle, die Leute waren richtig laut mitgezählt, alle ausgerastet beim Sieg. Wirklich komplett verdient. Also da wird es auch, glaube ich, denke ich mal, bei Raw entsprechend die You Deserve a Chance geben. Also wirklich sehr, 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 sehr stark. Dann haben sie sich gedacht, wir holen die Crowd erstmal wieder ein bisschen runter. Mit uns Snoop Dogg war nochmal im Ring. Ein bisschen gelabert und es gab dann eben, ja, das eine hat zum anderen geführt. Es gab dann ein Impromptu-Match und ich dachte, oh geil, jetzt natürlich, ich bin da, zeigt mir die Legenden. Komm, schick Stone Cold raus, einmal kurz einen Stunner. Bock oder schick einer meiner neuen Lieblingswrestler, schick LA Knight raus, der auch hier unfassbar over ist. Aber nix, es ist Pat McAfee. Die Leute freuen sich trotzdem. Ich mich, ja, ich sage mir so, ja, okay, ne? Brauche ich jetzt nicht persönlich, aber gut. Dann ist es eben Pat McAfee. Da haben wir auch wieder die heilige Dreifaltigkeit der Celebrities zusammen mit Bad Bunny, Pat McAfee und Logan Paul, die wir jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen bekommen haben. Ist okay, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht. Impromptu-Match gibt es, wird von Snoop Dogg angesetzt. Auch da wird der McAfee sieht wirklich gut aus in den Sachen, die er macht. Der Moonsault vom Top Rope, der Dive nach draußen. Dann hast du noch den anderen, ich glaube, es ist ein Football-Typ dabei gehabt. Ja, ne? Also holt andere Leute, glaube ich, mehr ab als mich. Pat McAfee gewinnt, okay, gut. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mega gebraucht. Dann aber Main Event, Kevin Owens und Sami Zayn. Gegen die Usos, was soll ich sagen? Also, erstmal dieses Intro da bei den Usos, dass dann der eine Typ, der da vorher performt hat, das fand ich war nix. Auch da, weil die Leute in der Halle mega am Abgehen, keine Ahnung, vielleicht bin ich zu alt, vielleicht stecke ich da nicht genug drin. Also, für mich war das nix. Aber egal, kommen wir zu Kevin Owens und Sami Zayn, auch da wieder riesiger Pop. Es wurde natürlich mitgesungen, bis zum geht nicht mehr. alle hatten Bock auf Sammy. Und auch da war dann natürlich klar, wir wollten alle, dass er dann irgendwie Roman entthront. Und ihr habt aber auch hier jetzt, also ich persönlich finde, der hat da jetzt auch nichts verloren, ehrlich gesagt. Also nichts von seinem Appeal verloren. Die Leute lieben den immer noch, die Leute haben noch immer Bock. Also jetzt nicht dieses, vertane Chance und jetzt geht das alles bergab. So, die Leute haben da immer noch Bock drauf, die wollen das sehen. Und auch hier, finde ich, hat man dem ja einen riesigen Showcase gewidmet, ne? Also wir hatten ja teilweise so super Semi-Spots, die schon fast an Cena erinnern. Also aus was der alles outgekickt ist in diesem Match. Wie viel der einstecken musste die ganze Zeit und immer und immer und immer wieder. Also es ging ja darum, dass Sami Zayn die ganze Zeit leidet, aber immer wieder eben dieses Kämpferherz hat, immer wieder rauskommt und nochmal und nochmal und nochmal und einstecken muss. Und es war ja auch gerade auf der Seite von KO und Sammy wenig am Taggen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ich glaube, die haben 4-5 Mal getaggt oder sowas. Es ging eigentlich immer noch darum, einer von beiden ist im Ring und wird von Usus komplett kaputt gesuperkickt. Du hast halt zwar immer wieder deine Hopspots gehabt, aber eigentlich waren schon die Usus sehr dominant und am Drücker die ganze Zeit. Und ich fand auch, dass hier in dem Match recht früh auch die dicken Aktionen ausgepackt wurden, gerade auch mit den Splashs zum Beispiel, die zu Nearfalls geführt haben. Und es hat sich halt immer weiter gesteigert und gesteigert und gesteigert. Und auch ein Kevin Owens musste mehr einstecken. Es wurde immer einer von beiden aus dem Match rausgenommen. Und dann geht Sami Zayn wieder alleine gegen die beiden, Kevin Owens alleine gegen die beiden. Sami am Einstecken, dann doch wieder nur zwei, doch wieder nur zwei. Und ich glaube, auch da in dem Match hatte irgendwie, weiß ich nicht, lass mich nicht lügen, 3 Momente, wo ich dachte, okay, jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt haben sie es, und dann ist es doch wieder nicht vorbei gewesen. Auch das Aufgreifen, Jey Uso mit dem Helluva-Kick, Sammy mit dem dreifachen Helluva-Kick, mit diesem Auffang, der Blick dabei, das ganze Ding wirklich fantastisch. Kann ich nichts gegen sagen. Wirklich fantastisch. Und auch da, es ist natürlich auch, weil man in der Halle ist, natürlich noch was anderes, aber ich muss jetzt ganz klar sagen, der Abend für mich persönlich auch damit gepaart, dass ich halt da bin, dass es mich ganz, ganz anders flasht, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Das ist ganz anders, als vor dem Fernseher zu gucken und sich aufzuregen, dass jetzt die 8-trilliardenste Peacock-Werbung kommt. Aber auch da ein bisschen nervig, dass genau vor dem Main-Event übrigens so eine Werbung kam, die super viel Stimmung rausgenommen hat, weil die direkt nach diesem grandiosen Trailer kam. Würde ich hier für das Ding, für Tag 1, mit Euphorie-Bonus natürlich, 6,5 Bananen geben.
Ja, das war der Kai. Auch mit seiner persönlichen Meinung hier zur Show. Er hat offensichtlich auch eine ganze Menge Spaß gehabt. Ja, und Markus, dann sind wir erstmal durch hier, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich glaube, wir haben umfassend die WrestleMania analysiert heute. Haben wir hoffentlich für alle, die es jetzt noch am selben Tag hören, hoffentlich auch heiß gemacht und eingestimmt auf Nacht 2. Und ja, bin sehr gespannt auf unser Review, ob wir dann auch sagen werden, welche der beiden Shows uns besser gefallen hat. Ich setze vor allem große Stücke auf das Intercontinental Three-Way, da freue ich mich persönlich sehr, sehr gut drauf. Ich glaube, das wird eine wilde Geschichte werden, Main Event wird spannend werden, was da passiert, und alles dazwischen klingt auch am Papier gut bis sehr gut. Also ich bin heiß auf die Show.
Ich freue mich auch und schreibt uns auch gerne mal, wie hat euch die Show gefallen, wie hat euch unsere Berichterstattung bis hierhin gefallen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Eindrücke haben möchtet, gerne mal auf Patreon Steady vorbeischauen. Da habe ich mit dem Kai noch am Freitagabend telefoniert, unter anderem zu Bloodsport und der Impact und New Japan Show, da haben wir drüber gequatscht, also könnt ihr auch da nochmal gerne reinhören. Wir haben noch die Classic Review gehabt zuletzt zum WrestleMania 21, was ja auch hervorragend zum Hollywood-Thema passt, und dann eben auch noch das End of an Era Match als Match of the Week. Ja, in dem Sinne sage ich an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, nämlich zur Review von WrestleMania 39 Tag 2, dann am Dienstag. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Danke, ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.